Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ Security Podcast. Heute ist der 12. April 2024. Sonst sagen wir das Datum meistens eher nicht. Diesmal ist es aber besser, wenn wir das sagen. Wir haben 2 Wochen nach Karfreitag und vielleicht habt ihr das mitbekommen. Ihr als Hörer des Security Podcasts seid ihr ja auch an Security interessiert, habt das bestimmt mitbekommen, dass vor am Karfreitag herausgekommen ist, dass eine Backdoor in die XZ-Library eingeschleust wurde. Und es hat sogar schon Schlagzeilen bis in die Bild-Zeitung gemacht. Ein Deutscher rettet das Internet. Und das ist ein bestimmt ganz interessantes Thema, das wir heute besprechen. Und dazu habe ich mir den Stefan eingeladen. Hallo Stefan.
Hallo Christoph.
Denn der Stefan kann da bestimmt viel gute Dinge zu sagen, weil der in gewisser Weise da das mitbekommen hat. Zwar eher so in einer Form, dass er es gar nicht bemerkt hat, aber er war dabei. Stefan, magst du mal erzählen, warum du dabei warst?
Naja, dabei ist, glaube ich, ein bisschen viel gesagt, aber zumindest haben mir die Namen des ein oder anderen möglicherweise beteiligten Menschen was gesagt. Ich bin auf der Mailingliste von XZ Utils, also dem Projekt, in dem diese Sicherheitslücke aufgetaucht ist. Ich bin für eine ganze Reihe von Jahren lang Maintainer von Apache Commons Compress gewesen, eine Kompressionsbibliothek in Java. Und die nutzt die Java-Implementierung dieses XZ-Projektes, um XZ-Kompression durchzuführen. Und deshalb kannte ich den Maintainer Lasse Collin schon so ein bisschen vorher, wie man sich so kennt, wenn man Open-Source-Entwickler ist und ein paar Mails ausgetauscht hat. Und habe durchaus gesehen, hier passiert jetzt mal wieder was auf der Liste und es gibt jemand Neuen und der wird dann nach ein paar Jahren zum Co-Maintainer. Also insofern habe ich ein bisschen was mitbekommen. Die Liste ist völlig still seit 2 Wochen. Da ist nicht eine Mail aufgetaucht. Insofern zu der Backdoor selber merkt man auf der Liste nichts. Ich denke, das passiert woanders.
Genau, aber ich finde es schon, dass du dabei warst, auch wenn du es vielleicht nicht bemerkt hast.
Ja. Ne?
Also dir sagen die Namen der beteiligten Personen was, für viele andere, wie auch für mich, die sagen, vor 2 Wochen kann ich keinen dieser Namen, heute sind die sehr bekannt. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, warum du ein sehr guter Gesprächspartner dafür bist. Und zwar bist du ja auch im Open-Source-Umfeld aktiv und genauso wie ich. Und kennst das auch so ein bisschen mit der Situation von so einem Maintainer, der vielleicht der einzige Maintainer von einem Projekt ist und vielleicht auch Projekte, die gar nicht mehr so groß weiterentwickelt werden. Magst du darüber noch mal kurz sagen, was du da im Open-Source-Bereich machst?
Genau, also zum einen bin ich in der Apache Software Foundation aktiv. Das sind jetzt eher nicht unbedingt Projekte, wo ein Maintainer da ist, sondern ganz im Gegenteil, wo viel Wert darauf gelegt wird, dass es eine Community gibt, dass es auch mehr als einen Menschen gibt, die an einem Projekt mitentwickeln. Aber jenseits davon bin ich auch in einer ganzen Reihe von anderen Open-Source-Projekten unterwegs. Im Fall von XML-Unit, das der eine, die andere vielleicht schon mal irgendwo beim Testen gesehen hat. Abhängigkeit zum Beispiel von Spring Boot-Testing, nicht ganz klein. Von daher bin ich im Prinzip alleine unterwegs, sowohl in der Java- als auch in der .NET-Version. Und es gibt noch andere Dinge, bei denen ich zumindest mitcontribute und wo wir auf dem Papier zu zweit sind oder sowas in der Art. Kommen wir vielleicht später nochmal genauer zu.
Genau, also perfekter Gesprächspartner. Über das ganze Open-Source-Zeug, was das so für Konsequenzen hat, wenn man vielleicht alleine maintaint wenn wir vielleicht auch mal bewerten, was da passiert ist oder welche Möglichkeiten gibt, dagegen zu steuern oder ob es überhaupt welche gibt, das machen wir vielleicht so im hinteren Teil. Aber zuerst wollen wir dann mal darüber sprechen, was denn überhaupt passiert ist. Ne? Also wenn ihr euch das vielleicht auch alle irgendwo mitbekommen habt, seid ihr bestimmt nicht unbedingt in allen Details drin. Deshalb wollen wir mal so zeitlich nachzeichnen, was ist überhaupt passiert, weil das ist schon eine etwas längere Geschichte, die schon vor 2-3 Jahren wahrscheinlich angefangen hat. Ich glaube, 2021 oder so waren, glaube ich, so die ersten Sachen, wo der Jia Tan, das ist die Person, die die Backdoor eingeführt hat, beziehungsweise mit der Name mit dieser Person aufgetreten ist, ist wahrscheinlich nicht der richtige Name, nehme ich an, aber wir wissen es nicht. Also es ist schon ein bisschen länger, dass wir das mal versuchen so zu rekonstruieren, was so alles passiert ist. Und dann uns anschauen, welche Art von Backdoor ist das? Was ist da überhaupt technisch passiert? Weil das ist auch ganz interessant. Das ist jetzt ziemlich ausgefuchst und dann im hinteren Teil des Podcasts dann darüber reden, welche Konsequenzen das hat und aus den eigenen Erfahrungen mal darüber sprechen, wie wir das so empfinden. Genau, dann lass uns doch mal anfangen mit dem Verlauf, was ist so passiert. Magst du dazu kurz was sagen, genau. So zusammengefasst?
Kann ich zumindest versuchen. Also das eine, was als jemand, der auf dieser Mailingliste drauf ist, relativ klar war, ist, es wird nicht mehr wahnsinnig viel entwickelt an der Bibliothek, eigentlich schon seit Jahren. Was nicht ungewöhnlich ist, der Kompressionsalgorithmus ist der Kompressionsalgorithmus, der ist einmal wohl definiert, der ist einmal implementiert und ich glaube, die Implementierung gibt es seit 15 Jahren in etwa. Da kann man jetzt noch mal ein paar Bugs fixen, da kann man für bestimmte CPUs Dinge optimieren, aber so wahnsinnig viel passiert eigentlich in dem C-Kontext. Und in dem Java-Kontext war es eigentlich genauso, der mich mehr interessiert hat. Was ich dann durchaus wahrgenommen habe, ist, dass vor 2-3 Jahren Leute wirklich Änderungen vorgeschlagen haben. Es gibt neben dem eigentlichen Kompressionsalgorithmus LZMA in dem XZ-Format noch die Möglichkeit, Filter hinzuzufügen, die Daten vorbereiten, damit sie besser komprimiert werden können. Und dann gab es jemanden, der einen neuen Filter eingeführt hat für Binaries, für ARM-Prozessoren, um die schon mal vorzuverarbeiten, damit sie nachher besser komprimiert werden können. Und relativ kurz danach kam die Frage auf, warum wird denn das jetzt nicht sofort eingebaut? Und dann hat der Maintainer, Lasse, der einzige Maintainer auf dieser Mailingliste, nein, nicht auf der Mailingliste, eigentlich für das Projekt war, gesagt, okay, mir geht's gerade auch nicht so gut und eigentlich ist mir das alles zu viel und ich habe gerade gar keine Zeit und kein großes Interesse daran, hier mitzuarbeiten, und hat dann aber auf vielfachen Wunsch hin zumindest mal das gemerged und habe dann eben wahrnehmen können, dass Gia, er, sie, wissen wir nicht so genau, ob es überhaupt ein Mensch ist oder nicht, vielleicht eine Gruppe von Leuten, die dahinter stecken, über die Zeit ein paar weitere Patches beigesteuert, von denen ich inhaltlich gar nicht genau sagen kann, worum es ging. Es sah irgendwie so aus wie normale Contributions und ist dann irgendwann zum Co-Maintainer geworden, wahrscheinlich, weil Lasse auch froh war, dass sich jemand anderer noch außer ihm mit drum kümmert, was ich super nachvollziehen kann. Und tatsächlich hat mir Lasse ihn den Gia irgendwann als Co-Maintainer vorgestellt für die Java-Ecke, weil er Fragen zur Java-Implementierung und den Auswirkungen auf Commons Compress gehabt hat. Das ist das, was ich wahrnehmen konnte auf der Mailingliste, wenn wir vom technischen Teil weggehen. Beim technischen ist das ganz viel in der C-Ecke, von der ich auch nicht hundertprozentig weiß, wie es funktioniert. Es ist sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal C-Code geschrieben habe, den auch jemand anderer noch benutzen wollte. Da bin ich nicht ganz so tief drin. Ich habe mitbekommen in etwa, wie die Lücke funktioniert. Und dazu gehört offensichtlich, dass Schadcode auch committed worden ist vor kurzer Zeit. Aber der größere Teil des Angriffsvektors steckt gar nicht im Git-Repository selber, sondern erst in dem TAR-Archiv, das nachher ausgeliefert wird. Und erst dann, wenn man es dann baut auf dem eigenen Rechner, wird der Schadcode eingebaut.
Ja, also das ist habe ich auch so mitbekommen an der Form. Was ich noch zusätzlich mitbekommen habe, bevor wir jetzt nochmal über die Technik sprechen, ist, dass wohl, also ich habe mir natürlich durchgelesen, es gibt ja jede Menge Leute, die das so rekonstruiert haben und auch auf die Nachrichten verweisen, auf den Mailinglisten oder auf die Git-Commits, die dann passiert sind, dass wohl auch von außen Druck ausgeübt würde auf den Lasse, dass er doch also dass die Pull-Requests und sowas schon so lange rumliegen und so, und dass man den Gia auch mit zum Maintainer macht, ne? Also dass da Leute sich beschwert haben, wo man jetzt, wenn man im Nachhinein so ein bisschen hinterher forscht, wohl klar ist, dass das wohl Accounts sind, die für diesen Zweck extra angelegt wurden, weil manche wurden kurz vorher angelegt, danach hört man nie wieder was, man hört sonst nirgendwo, man findet die nicht. Und dieselben Accounts haben dann später zum Beispiel auch noch wohl so ein PR mit gesendet an irgendeiner Stelle. Muss ich mal gleich nochmal nachschauen. Die auch mit der Backdoor zu tun haben. Von daher, wenn wir später nochmal drüber sprechen, sollten wir darauf eingehen, dass da so ein bisschen Druck aufgebaut wurde, dass der auch wirklich Maintainer wird, ne? Oder mindestens Commit-Rechte kriegt. Oder sagen wir so, dass der Lasse sich noch mehr dazu genötigt fühlt, irgendwie was zu tun. Ne? Und dann ist natürlich eine einfache Lösung zu sagen, ja, da ist jemand, der sich engagiert, den kann ich jetzt mit reinholen vielleicht. Ja,
genau.
Was ich jetzt uns darauf freuen würde.
Die Nachrichten, auf die du dich beziehst, die habe ich dann auch nochmal nachträglich gelesen, weil ich mich gar nicht so genau an den Vorfall, der inzwischen auch schon eine ganze Weile zurückliegt, erinnern konnte. Es gab halt einen Mailinglisten-Thread mit, was ich nicht, 10 Nachrichten. Das ist für die eine oder andere Apache-Mailingliste, ist das ein kurzer, kleiner Sturm im Wasserglas, der da passiert ist. Insofern hätte ich dem nicht die große Bedeutung beigemessen. Die Bedeutung entsteht tatsächlich erst im Rückblick, dass das Leute sind, die vorher nie was mit dem Projekt zu tun hatten und auch danach nie wieder aufgetaucht sind, ist mir zumindest nicht aufgefallen. Ich dachte, ist die C-Ecke, irgendjemand hat sich da schon länger irgendwo mit beschäftigt und sich dafür interessiert. Aber klar, weiß ich nicht, die Frage, warum liegt so ein Pull-Request lange rum, warum kümmert sich niemand darum, ist eine, die alle Open-Source-Maintainer wahrscheinlich oft genug gestellt bekommen, wenn sie nicht Vollzeit an dem Projekt arbeiten und damit auch nicht auffällig gewesen zu dem Zeitpunkt. Jetzt rückblickend ist es definitiv auffällig und schärft vielleicht auch ein bisschen die Sinne, wenn sowas wieder passiert. Aber damals wirkte das völlig normal für mich.
Aber also man muss sich ja nur, also ich bin jetzt nicht auf den Apache-Mailing-Listen unterwegs, aber man muss sich ja nur ansehen, was so auf GitHub los ist, wenn random People kommen und einfach irgendwelche Forderungen stellen, was jetzt in dem Projekt alles zu geschehen hätte, welche Pull-Requests gemerged werden sollten oder was noch Features sind, die implementiert werden, welcher Ton da herrscht. Also für mich wäre sowas, wenn ich habe auch in ein, zwei so Nachrichten reingeschaut, sag ich ja, so ist heute leider der Umgangston zum Teil, also völlig, völlig unauffällig. Wie gesagt, aus dem GitHub-öffentlichen Kontext, wie auf dem Apache-Mailinglisten umgegangen wird, weiß ich nicht. Ich sehe das bei mir, also ich bin im MacPorts-Projekt schon lange unterwegs, Package Management, auch schon immer, wenn eine neue Version rauskommt und jemand will ein Update dafür, wie dann schnell der Ton und der Druck, also der Tonfall sich ändert und der Druck aufgebaut wird, dass jetzt nun endlich wir als Downstream auch das Update machen. Deshalb, also für mich war das auch vollkommen, also im Nachhinein jetzt, ja, so ist das leider halt, ne? Das ist halt auch so im Internet, wo wir uns anonym bewegen, vielleicht so, ne, dass man da schneller mal mit einem anderen Tonfall dran geht. Genau, also also Jia Tan wurde dann Maintainer und hat dann angefangen, seine Backdoor dort zu installieren in den Code. Und das ist vielleicht dann eine gute Gelegenheit, mal zu schauen, wie ist denn die Technik? Also nicht nur, wie funktioniert die Backdoor, sondern wie wird die überhaupt gemacht? Du hast das gerade angedeutet, das kommt erst nur, wenn man das lokal baut, in die Maschine, auf die Maschine. Und zum Teil ist es nur in dem Release drin und nicht in dem Source Code. Und da sollten wir uns vielleicht mal noch genauer anschauen. Zum Beispiel sollten wir uns mal unterhalten, was ist denn überhaupt ein Release und warum ist im Release nicht der gesamte Source Code? Das ist ja an manchen Stellen auch normal. Das ist auch gar nicht so unauffällig, dass manchmal in so einem sogenannten Release gar mehr drin ist.
Ja, aber du würdest eine Hintertür im Zweifel eher in dem Binary, das als Release rausgegeben wird, vermuten, als im Quelltextbaum, der als Quelltext-Release-Tar rausgegeben wird. Aber ja, genau. Schauen wir uns das an. Weiß ich nicht. Irgendwann entscheidet man, jetzt ist das, was in meinem Git-Repository drin ist, das möchte ich gerne releasen. Und dann bündeln wir das alles zusammen. Und in vielen Projekten, die ich kenne, ist es dann einfach ein tar.gz-Archiv oder ein ZIP oder sonst irgendwas, in dem der ganze Quelltextbaum mit allen Bildskripten und anderen Dingen drin liegt. In C-Projekten ist es, denke ich, ganz üblich, dass man auch schon Dinge hat, die anders sind, als sie im eigentlichen Quelltextbaum drin waren, weil man so eine Toolchain braucht von Auto-Tools, die dann einfach schon mal laufen gelassen hat, damit das einfacher für die Menschen ist, die es nachher bauen sollen. Das ist da eben Unterschiede zwischen, du hast hier einen Snapshot von meinem Quelltextbaum und dem, was dann als Quelltextbaum für das Release rausgegeben wird. Und in vielen Projekten gibt es eben fertig gebaute Binaries. Das wäre eher das, wo ich erwartet hätte, dass was passiert, aber
ja,
in dem Fall nicht.
Dem würde ich nur halb zustimmen, weil, also das kommt darauf an, in welchem Programm ich meine Backdoor mache. In dem Fall war es ja jetzt OpenSSH, was attackiert wurde. Wir sprechen die ganze Zeit von XSet, das ist eine Library, die durch Umwege, können wir uns gleich auch nochmal drüber unterhalten, auch in manchmal in OpenSSH drin ist, aber auch nur manchmal. Und das war ja der das angegriffene Programm. Und um SSH laden sich die Leute wahrscheinlich nicht unbedingt als Binary runter von der OpenSSH-Seite oder sonst wo, sondern die bekommen das im Zweifelsfall durch ihre Betriebssystemdistribution oder durch einen Package Manager. In Ports gibt es auch einen OpenSSH. Da wird es ja dann auch also die Distribution machen ja normalerweise ihre Release selber, bauen aus den Tarballs, die dann released werden oder in welchem Format auch immer das released wird, weil sie ja vielleicht auch Patches an den Dingern vornehmen, ne? In dem Fall ja auch, weil OpenSSH kommt nur durch gewisse Patches, reden wir gleich drüber, überhaupt in den Genuss einer Abhängigkeit zu, also eine indirekte Abhängigkeit zu den LZMA, ja, genau, zu haben, wo das drinsteckt. Deshalb würde ich sagen, wenn ich das angreifen wollte, dann hätte ich, wenn ich so schlau wäre, wahrscheinlich auch das Tarball gewählt, weil mit dem Binary hätte ich wahrscheinlich keine große Verbreitung erreicht. Aber prinzipiell gebe ich dir recht, es ist einfacher, das im Binary zu verstecken, als im Source Code, weil da ist es, sollte man meinen, ja offensichtlich, oder wäre es offensichtlich, dass man so eine Backdoor dann ja auch sehen kann. Das schöne Open Source Prinzip der vielen Augen, die drauf gucken, könnte man ja meinen, dass das funktionieren würde.
Vielleicht ist es auch meine Java.NET-Brille der letzten Jahre, in denen ich hauptsächlich Open Source mache, gewesen, wo eben das Binary ist halt irgendwas, was man so über einen Maven Central oder Nugget verteilt, und die Distribution, die native Dinge verteilt, ist halt anders. Es funktioniert eben anders.
Stimmt, vielleicht ist es auch meine Brille als MacPorts-Entwickler, weil wir ja eine Art Distributionsmechanismus sind und wir genau von solchen Upstream-Projekten immer die Sourcen nehmen. Und da nehmen wir auch öfter natürlich die Tarballs. Manchmal ist es auch aus dem Git direkt. Je nachdem, das kommt darauf an, wie das Projekt so aufgesetzt ist. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber ich sag, in dem Fall war es im Nachhinein betrachtet auch logisch, dass man das nicht in eine Binary-Distribution gebracht hat, sondern in den Source Code, damit man die Verteilung viel größer hinkriegt. Aber gut, wo du gerade sagst Java und .NET, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, du hast das so kurz erwähnt, da sind so Autoconf und Autotools drin. Ich glaube, eine ganze Menge Hörer und Hörerinnen, die nicht so in dem C-Umfeld unterwegs sind oder die das Glück haben, noch sehr jung zu sein und das alles nicht so mitmachen muss. Kannst du nochmal erklären, was sich dahinter verbirgt und warum man das dann vielleicht nicht drin hat? Ich glaube, das wäre ganz interessant.
Also in vielen Fällen weißt du das im Zweifel besser als ich als MacPorts-Maintainer. Daran, woran ich mich erinnern kann, ist, dass du halt nicht die Standard-C-Quelltexte schreibst, sondern immer wieder Abhängigkeiten davon hast, dass unter bestimmten Betriebssystemen die Header-Files für irgendeinen C-Compiler woanders zu finden sind oder anders heißen, dass bestimmte Typen verschieden groß sind. Also wie muss ich das Ding nennen, wenn ich einen 64-Bit-Integer brauche? Bevor wir da zu tief in Technik reingehen, du hast halt C-Quelltexte, die du anpassen musst, passend für das System, auf dem du eigentlich das Binary bauen möchtest. Und um das einfacher zu machen, gibt es eine Toolchain, die erkennt ganz viele Dinge zur Bildzeit und kann den C-Quelltext und die Make-Files oder was man immer auch braucht, CMake, keine Ahnung, was da genau benutzt wird heute, anpasst auf bestimmte Systeme. Und da wird das bei den meisten Entwicklern nicht notwendig sein, dass sie diese Auto-Tools vollständig konfiguriert auf ihrem Rechner drauf haben. Und da wird vieles schon mal vorab erledigt, damit das eigentliche Ausführen und Bauen für jemanden, der das individuell selber bauen möchte, einfacher gemacht wird. Das ist so meine Brille darauf.
Ja, also würde ich ähnlich beschreiben. Also C ist halt so sehr low-levelig, dass es sehr abhängig ist von dem System, wo es drauf ist. Ne? Also es ist halt nicht wie Java, wo man so sagt, okay, wenn ich Bytecode habe, kann ich den auf jeder JVM ausführen, sondern da muss ich halt gucken, genau, auf welchem System bin ich, sowohl Hardware als auch Software. Und dann gibt es halt meistens irgendwie so einen Schritt, bevor man kompiliert, gibt es einen Configure-Schritt, der dann so diese ganzen Metadaten einsammelt, wie groß ist meine Registerbreite, wo sind Header-Files und sonstiges, der das dann dem Programm bereinstellt, wenn das dann im Bildprozess ist, der dann sozusagen sagt, okay, wenn das so ist, dann mache ich das und das. Und das wird, damit ich das überall habe, ich kann so ein Configure-Script zum Beispiel für meinen Rechner haben, aber dann funktioniert der vielleicht auf deinem nicht. Wird er wahrscheinlich sowieso nicht, weil ich habe jetzt hier einen Mac mit einem ARM-Prozessor da stehen und du hast einen Linux, noch auf Intel-Basis da stehen. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, dass wir den C-Code nehmen können und den einfach kompilieren können. Das Configure-Skript sammelt halt diese ganzen Daten ein. Und dann macht das zum Beispiel auch solche Tests. Okay, auf welchem Prozessorarchitektur bin ich denn hier? Macht einen Test, welche Distribution habe ich und so weiter und so fort. Und um das zu machen, diese ganzen Tests und alles, da gibt es halt sozusagen den Schritt, dass es automatisiert mit diesen Auto-Tools. Also ich vereinfache jetzt so ein bisschen, ne? Es gibt noch viel mehr Schritte, die machen, die einem sowas auch automatisch erstellen. Und dann kriegt man aber halt auch so ein solche Skripte raus, die von Auto-Tools erstellt wurden, die leider sehr schlecht lesbar sind, weil die sind maschinenerstellt und die sind dann auch noch in einer ziemlich schlimmen Makrosprache, M4, geschrieben und die sind nicht dafür gemacht, dass Menschen die lesen können. Und so sehen sie auch aus. Ne? Und die hat man dann normalerweise unbedingt auch nicht im Git eingecheckt, sondern dann auch wirklich in den Releases nur. Ne? Das ist also kein besonderes Vorgehen gewesen, dass man sagt, das Release war abweichend zu dem, was im Git ist. Und zwar abweichend nur in dem Sinne, es war zusätzlich was drin. Also war ja nicht, dass der C-Code da schon verändert war oder so, sondern nur dieses ganze Skriptzeug wurde da verändert. Nein, wurde hinzugefügt, ein Skript. Und das war bis dahin, ob das jetzt in Zukunft noch so sein wird, weiß ich nicht. Das müssen wir mal sehen. War es auch normal im C-Umfeld, dass da noch Zusatzskripte drin sind, ne? Die dann nur in den Release für das jeweilige System drin sind. Genau. Ja. Und dann hast du gerade gesagt, der Binary Code wurde gar nicht eingecheckt. Das stimmt ja nur so halb, ne? Also der wurde schon eingecheckt, aber in einer Form, wo man es jetzt nicht so sieht. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen, was da passiert ist.
Genau, ich habe gesagt, der Schadcode war gar nicht in Git. Das stimmt nur so ja. Halb, genau. Er war gut versteckt. Ne? Er war versteckt in einem Testcase. Also es liegen für automatisierte Tests, für Regressionstests liegen da einfach mal Testarchive in dem Git-Repository drin. Völlig normal, die Vorgehensweise. Zumindest war das die in diesem Repository auch vorher gelebte Vorgehensweise, um Tests zu schreiben, dass man, um zu überprüfen, dass man geschriebene XZ-Dateien auch wieder dekomprimieren kann, dass da einfach fertige XZ-Dateien liegen und es Testcases gibt, die das dann eben dekomprimieren und genauso, dass man mit bestimmten korrupten Archiven korrekt umgeht, dass man nicht unglaublich viel Speicher oder CPU verbraucht, bloß weil man mal auf eine kaputte Datei trifft. Und da ist es nicht ungewöhnlich, dass man das macht. In Commons Compress haben wir das auch ewig gemacht. Ist also auch in dem Fall nicht völlig absonderlich und abstrus, dass man Binaries eincheckt. Und in diesem Fall steckten da einfach Binaries drin, die als Testcases committed worden sind. Und da steckte dann der Schadcode drin. Ich könnte mir vorstellen, man guckt nicht unbedingt rein, was so ein konkretes Binary denn enthält. Wenn beim Commit steht, das ist halt ein korruptes XZ-File und wir müssen mal testen, ob wir da nicht auf die Nase fallen, wenn wir das versuchen zu dekomprimieren. Klingt erstmal völlig plausibel.
Ist ja auch bei vielen Projekten so, die irgendwie mit Art von Binärdateien umgehen. Also wenn ich jetzt einen JPEG-Encoder oder Decoder habe oder MP3s, dann habe ich da auch jede Menge Dateien drin liegen, fertige MP3s oder JPEGs oder sagen wir in meiner Bibliothek für Bilder, dass ich mit denen korrekt umgehen kann und genauso wie du gesagt hast, auch welche, die korrupt sind und gucken, wie darauf reagiere ich da. Ne? Also es muss ja noch gar nicht so harmlos sein, wie ich verbrauche zu viel CPU. Ich kann ja auch abstürzen dabei. Ne? Also gerade in den C-Bibliotheken habe ich danach ja noch einen Buffer-Overflow oder so. Ist schon ganz gut, wenn das da drin ist. Also auch noch nicht besonders auffällig, dass Binärdateien da drin sind. Und du sagtest gerade, da guckt ja auch keiner unbedingt rein. Da konnte ja auch gar keiner reingucken. Ne? Also welches File war das? Das war nämlich ein korruptes File, also ein Testcase für ein angeblich korruptes File, aber das war ja gar nicht so korrupt.
Genau, sondern einfach ein Haufen Bytes.
Ja, also es war erstmal korrupt, aber wenn man dann, das war ja der Trick mit den Skripten, die dann in dem Release-Tarball drin war, das hat das File dann verändert. Hat da ein paar Bytes getauscht. Genauer gesagt, da ist da, glaube ich, so ein TR drin in dem ersten File, was Spaces und Tabs vertauscht. Also war einfach so ein Caesar-Cipher sozusagen. Und nachdem das angeblich korrupte File damit behandelt wurde, konnte man es nämlich entpacken. Und da befand sich dann ja der Schadcode eigentlich drin. Ne? Also beziehungsweise jetzt ist es ein bisschen verkürzt dargestellt, sondern da befand sich dann ein Shell-Skript drin, der dann noch den Source-Code gepatcht hat und noch zusätzlich ein Object-File, das dann schon vorgefertigten Chartcode sozusagen enthielt. Ne? Aber da sieht man alles erst, wenn man sozusagen das Configure-Skript oder das Make-File an der, nee, das Configure-Skript an der Stelle noch an der richtigen Stelle unterbricht. Ne? Also da, sonst wird das einfach auch noch durch weitere Sachen gepiped und dann ist das Make-File verändert. Dann müsste man sich das Make-File von mehreren tausend Zeilen durchlesen, um dann irgendwelche Veränderungen zu sehen. Und ja, diese Veränderungen muss man dann erstmal entdecken. Und die sind dann auch nicht unbedingt offensichtlich, sondern das Make-File ist ja auch zum Teil auch autogeneriert. Da sind eben nicht immer lesbare Sachen drin. Und das sieht alles noch komplett legitim aus erstmal, dass da noch was verlinkt wird. Dieses Object-File ist nämlich auch schon in ähnlicher Form wird das erzeugt. Da ist nur der Unterschied, einmal ist mit dem Unterstrich, einmal mit dem Minus so die Worte getrennt. Also rein, wenn man einen optischen Scan macht, fällt das gar nicht auf, der Name sofort. Ne? Da muss man sehen, okay, da ist ein Underscore benutzt und da wird ein Minus benutzt. Das muss man dann auch erstmal wissen. Und in dem Pfeil wird das Original und so auch erstmal abgeräumt. Und wenn das nicht funktioniert beim Kompilieren, dann werden auch die die Files, die die Backdoor enthalten, auch gelöscht. Also siehst du nach einem normalen Make-Lauf, wenn da was schiefgelaufen ist oder das dann analysieren wir, siehst du es erst gar nicht. Ne? Also muss das schon an den richtigen Stellen stoppen. Und ja, sieht alles ganz harmlos aus, soweit. Aber diese Object-Files, die haben es dann in sich. Was machen die denn? Ne? Also die biegen ja da irgendwie was um von der Funktionalität.
Genau, also technisch bist du offensichtlich tiefer drin als ich, um das ganz klar zu sagen. Das, was ich auf jeden Fall mal mitnehme, ist, da ist eine ganze Menge Hirnschmalz reingeflossen, das möglichst versteckt unterzubringen und auch hinter sich alle Spuren wieder zu verwischen. Da ist nicht jemand nur unterwegs gewesen, um mal eine Hintertür in irgendwas einzubauen, sondern hat auch alles dafür getan, dass diese Hintertür möglichst schlecht erkennbar ist und dass möglichst niemand Verdacht schließen kann. Das, was ich verstanden habe, ist, dass bei bestimmten Linux-Distributionen SSH so gepatcht wird, dass es mit Systemd zusammenarbeitet, also einem Prozess, der auf diesen Linux-Distributionen genutzt wird, damit SSH mit Systemd korrekt zusammenspielen kann und Systemd selber eine Abhängigkeit von der libLZMA hat, sodass auf diese Art und Weise dann durch den Patch erst OpenSSH eine Abhängigkeit zu libLZMA bekommt. Und dass in der gepatchten libLZMA eine Funktion drin steckt, die genauso heißt wie eine valide Funktion innerhalb von OpenSSH und sagt, übrigens, ich bin jetzt hier die Zuständige, nutzt einen indirekten Funktionsmechanismus, den die glibc anbietet, der für sich genommen, dass es den gibt und dass man den benutzen würde innerhalb von libLZMA erstmal völlig plausibel klingt, der also dafür sorgen kann, dass ich zur Laufzeit die Implementierung einer Funktion auswählen kann und dass ich bei der Kompression vielleicht abhängig davon, auf welcher CPU ich laufe, unterschiedliche Implementierungen ausführen möchte, klingt erstmal logisch. Insofern passt das, dass libLZMA prinzipiell dieses Feature nutzt. Und hier wird es aber offenbar genutzt, um zu sagen, ich ersetze jetzt mal eine Funktion in OpenSSH. So habe ich das verstanden. Eine Funktion, die aufgerufen wird, um während des Schlüsselverifizierens, also RSA-Schlüsselverifizierens, aufgerufen wird und in diesen Handshake im Endeffekt, der da stattfindet, reinguckt. Und wenn auf der anderen Seite der richtige Schlüssel ist, dann kann ich da Payload mitchecken und die wird möglicherweise auf dem angegriffenen System, auf dem OpenSSH läuft, ausgeführt, die Payload, die ich mitgeschickt habe. Das ist mein Verständnis dessen, wie das Ganze funktioniert.
Genau, also es ist eine Funktion, die eine Schlüsselverifizierung macht, die lustigerweise aber decrypt heißt, in dem Fall. Also der Name ist da ein bisschen irreführend. Und an der Stelle, gibt es einen hardcodierten Key, einen Public Key. Und da kann man, da werden noch ein paar weitere Daten mitgeschickt, wenn man so ein SSH-Zertifikat mitschickt, wo so ein Schlüssel drin ist, dann steht immer noch der Key des Signer drin, also der dieses Zertifikat signiert hat, der Public Key von dem. Und da kann man dann Payload drin verstecken, weil der wird erstmal ja nicht unbedingt gebraucht. Aber der eigentliche Schlüssel wird schon verifiziert. Deshalb kann ich mich auch weiterhin einloggen. Das ist nämlich so, dass da ist ein hardcodierter Key drin, ne? Und wenn der kommt, dann wird so eine Payload ausgeführt. Das kann man auch nachvollziehen. Dafür gibt es so einen Demonstrator. Also der führt einfach mit der Systemfunktion auf der einfach irgendein Prozesskommando aus. Also kann man beliebigen Code halt ausführen. Es scheint noch mehr Funktionen zu haben, die noch nicht klar sind in der Analyse. Deshalb haben wir vorhin auch mal das Datum genannt. Also wenn er den Podcast in 2 Jahren hört, dann hat man vielleicht noch ein bisschen mehr darüber rausgefunden, was das so kann. Aber gut, eine Remote Code Execution ohne Authentifizierung ist ja schon für einen Eingreifer der Lotto-Gewinn, ne? Also der Sechser im Lotto. Weil dann kann ich ja eigentlich so gut wie alles machen. Genau, das macht das Programm. Aber es ist noch, wird noch ein bisschen mehr versteckt. Darauf gehen wir jetzt vielleicht nicht im Detail ein. Aber wenn dieser Listener, also diese indirekte Funktion iFunk installiert wird, das ist auch noch versteckt in einer sogenannten Get-CPU-ID-Funktion, die am Anfang aufgerufen wird, wo der sozusagen eigentlich Metainformationen holt, um zu entscheiden, welche Funktionen zum Dekomprimieren nehme ich denn dafür. Also je nachdem, bin ich jetzt auf einem Prozessor, der vielleicht bestimmte Erweiterungen hat, hier SSE 3, 4, oder wie diese ganzen Vektorerweiterungen heißen, dass man darüber Informationen hat. Und da fängt er schon an, das zu überschreiben, die Funktion, die überhaupt nichts mit dem Komprimieren so zu tun hat. Also wie du sagst, das ist dann aus OpenSSH. Genau. Und danach hat man dann halt eine Lücke, die ausnutzbar ist, aber auch nur für denjenigen, der den Private Key zu dem hardcodierten Public Key besitzt. Ne? Was so ein bisschen darauf hinweist, dass das vielleicht auch staatlich ist. Da gibt es ja diese No-Bus-Lücken, ne? Nobody but us. Also wir bauen Lücken ein, aber keiner darf sie benutzen außer uns und kann sie benutzen. Und in dem Fall ist das auch so, weil keiner diesen Schlüssel hat. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum kann man denn, ich habe gerade gesagt, da gibt es so einen Test, wie man das machen kann. Ja, der Source Code ist ja da, auch von der kompromittierten Version. Das heißt, da hat man dann den hardcodierten Schlüssel ausgetauscht mit einem, den man dann selber erzeugt hat. Und dann kann man die Funktionalität halt nachstellen. Aber man kann jetzt nicht testen auf öffentlichen Systemen, ob diese Lücke da ist. Jedenfalls nicht über, ich scanne das von außen, weil ich den richtigen Schlüssel mitsende. Das funktioniert halt nicht. Sonst bräuchte man den privaten Schlüssel.
Genau, vor allen Dingen deshalb, weil der Fallback weiterhin ist, wenn es nicht der Schlüssel ist, mit dem ich Kommandos entgegennehme, dann verhalte ich mich genauso, wie die Originalfunktion das getan hätte, sodass ich wie ein ganz normaler OpenSSH-Server nur ein bisschen langsamer offenbar bin, sodass diese Lücke dann durch glücklichen Zufall überhaupt erst entdeckt werden konnte, weil sich jemand gefragt hat, warum plötzlich Dinge langsamer geworden sind. Was die staatlichen Dinge angeht, insgesamt diese ganze Vorbereitung von 2 Jahren Vertrauen aufbauen, bis ich überhaupt anfange, eine Lücke einzubauen, klingt für mich nicht nach der üblichen Ransomware-Gang, die versucht, jemanden zu erpressen. Das deutet einfach darauf hin, dass viel, viel Aufwand betrieben worden ist und eigentlich mehr, als man den üblichen kleinen Kriminellen zutrauen würde.
Ja, auf jeden Fall. Das muss man schon länger geplant haben. Und Ransomware-Gangs verstecken sich vielleicht auch nicht so, sondern die sagen, jetzt sind alle deine Daten verschlüsseln, zahl mal bitte. Ich weiß nicht, wie weit man dann kommt, wenn man weltweit Systeme mit OpenSSH kompromittiert. Ja, aber ja, also sagen wir so, auch was man so liest aus der Fachwelt im Security-Bereich, gehen alle davon aus, dass das eine staatliche Aktion war. Aber man kann nicht sagen, wer. Natürlich wird hier wieder sofort auf China oder Russland gezeigt, aber man hat eigentlich keine Anhaltspunkte zu sagen. Also man hat vielleicht Indizien für hier oder da, aber das können auch alles falsche Fährten sein, man weiß das nicht.
Ja, ich habe so Dinge gesehen, dass Leute geguckt haben, in welcher Zeitzone oder zu welchen Uhrzeiten Git-Commits gemacht worden sind und die schließen dann auf Zeitzonen, wann jemand normalerweise arbeiten würde. Ich denke, das ist alles Unsinn, auf sowas aufzusetzen, weil das, wenn ich das partout verschleiern will, dann sorge ich eben auch dafür, dass das,
also das plausibel aussieht. Mit den Zeitzonen hat man ja schon oft gehört, die arbeiten zu den chinesischen oder russischen Office-Stunden. Ne? Das weiß ja jeder, und das wissen auch die, die sowas machen. Also wenn sie dann die Schuld auf jemand anders schieben wollen und ihre Spuren verwischen, ne, dann kann man natürlich das auch so entsprechend steuern. Ich glaube, Leute, die in dem Bereich arbeiten, da gibt es auch keine Gewerkschaft oder Betriebsrat, die auf Arbeitszeiten von 9 bis 17 Uhr bestehen würden, sondern da ist das ja auch anders. Was ich auch gehört habe, so als Indiz, war, dass einer die Sprache analysiert hat. Also es waren Linguisten, die wohl gesagt haben, das sieht so aus, als wäre das ein Russe, weil, also man ist ja wahrscheinlich nie so gut wie ein Native Speaker, über die was er so geschrieben hat auf Mailinglisten und zu den Kommentaren und Patches, würde das wohl sich so anhören, als wäre das ein Russe, der Englisch gelernt hat und kein Chinese. Das kann man wohl unterscheiden. Ich weiß nicht, ob das Humbug ist, das habe ich nur gelesen. Ich habe auch keine Ahnung, ich bin kein Linguist. Aber auch eine Möglichkeit, Indizien zu finden, ne? Also ob man vielleicht daraus kriegt, ob das woher jemand kommt, je nachdem, welche Muttersprache er spricht. Aber das, wie gesagt,
ist Land der Spekulation.
Spekulation. Und es gibt ja auch Informationen über gewisse Geheimdienste aus der westlichen Hemisphäre seit dem Herrn Snowden, die ja auch darauf hinweisen, dass die ja auch nicht anders arbeiten und genauso was machen würden im Zweifelsfall. Ne? Von daher, wer weiß. Das werden wir nicht aufklären und wahrscheinlich wird das auch eher nicht aufgeklärt werden. Genau. So, du hast gerade angesprochen, ja, dann wurde das entdeckt. Wie gesagt, die Bild-Zeitung titelte "Ein Deutscher rettet das Internet". Vielleicht können wir darüber nochmal kurz sprechen. Da sind wir immer noch so bei dem zeitlichen Ablauf, was denn so passiert ist, wie er das gefunden hat und was dann passiert ist und warum vielleicht das auch nicht so ausgereift war an der Stelle, so mit dem, dass man es noch entdecken konnte, weil da ist auch ein bisschen Druck drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber erstmal vielleicht, wie ist es denn rausgekommen?
Ich erinnere mich nur, dass ich vor 2 Wochen in irgendwo in meinem RSS-Feed tauchte ein Verweis auf eine Mail auf der Open Wall Mailing-Liste. Auf was? Open Wall, ich glaube schon.
Ja, es ist was Open Wall. Die verlinken wir auch die Nachricht.
Und darin hat einer der PostgreSQL-Entwickler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, festgestellt, auf seinem System liefen irgendwelche Dinge langsamer. Und er hat dann mal versucht herauszufinden, warum die Dinge langsamer waren, eben beim SSH-Login und getraced und irgendwie Profiling betrieben und sich dann sehr darüber gewundert, dass die Funktionsaufrufe nicht in den Bibliotheken waren, die er erwartet hatte, sondern dass sie irgendwie in libLZMA gewesen sind und hat dann weiter gesucht und hat erstmal seine vorläufigen Ergebnisse, hier sieht irgendwas sehr seltsam aus, veröffentlicht und damit angestoßen, dass sich viele Menschen darum gekümmert haben und damit beschäftigt haben.
Ja.
Aber es waren Performance-Probleme in erster Linie, die in ihm einen Verdacht haben aufkommen lassen, dass irgendwas nicht stimmt. Wobei meine Vermutung ist, er hatte erstmal eigentlich nur gedacht, da ist irgendwas kaputt gegangen und dann kann ich einen Bug-Report abgeben, hier bei euch ist was langsam geworden und ich versuche mal den Bug zu verstehen, der da ist und nicht sofort mit, oh, hier hat jemand eine Sicherheitslücke eingebaut, sondern mehr mit dem Bild eingestiegen ist, hier gibt's einen Bug und da kann man was dran tun.
Genau, also der Mensch hat ich weiß gar nicht, ob er jetzt bei Postgres auch Maintainer ist. Er arbeitet jedenfalls für Microsoft. Die bezahlen ihn. Ich weiß aber nicht genau, was er da so macht. Hat halt so eine Bildfarm, aber auch für Postgres. Also das ist im Postgres-Kontext aufgetaucht, wo er dann halt auch Dinge im Vorfeld testet. Ne? Weil diese Lücke ist ja aufgetreten in Debian, in dem Testing von Debian oder Unstable. Also nicht in der Release-Version, also ich glaube, Testing war es, wo dann halt XSet mit der Backdoor dann drin war. Dann hat er halt so eine, also hat er eine kleine Regression in der Performance gefunden. Wohl auch beim Startup von OpenSSH, das wohl länger dauert, weil dieser Händler installiert wird, ne, für diese Funktion. Und dann auch beim Login. Ne, und das ist gar nicht so viel. Also, wo ich denke, ja, der Login dauert 0,2 Sekunden mehr. Ob mir das auffallen würde, weiß ich nicht. Das muss man schon, also wahrscheinlich auch beim Messen, ne, ob das nicht so sagt, dass so ein bisschen Flattern da drin, das ist ja nicht wirklich viel. Und der Startup ist auch nur so 0,3 Sekunden.
Das ist ein Remote-Login, wo du eigentlich auch noch immer das Netzwerk und alle anderen irgendwie
genau, also
mit berücksichtigst.
Das ist schon interessant. Und er hat danach gegraben und hat ja nicht nur entdeckt, dass die Funktion gepatcht wurde oder nicht die Funktion war, die er erwartet hat, sondern dass die auf einmal in dieser, anstatt in OpenSSH in der XZ-Library drin war, sondern hat ja auch noch rausgefunden, dass es in dem Tarball drin ist, ne? Und also und nicht nur in Debian, sondern in dem Tarball von XZ. Genau, ne? Dass da eine Änderung ist und auch schon ein bisschen rausgekriegt, dass wohl dieses Archive, was da eingecheckt wurde als Testfall, wo die eigentlich Hintertür sich befindet, wenn man das Archive dann bearbeitet, dass es wieder entpackbar ist und dann auch noch aber eine Verschlüsselung hat und so, dass da was drin ist. Ne? Das hat er ja auch schon noch rausgefunden.
Genau, das steht alles in dieser ersten Nachricht schon
genau,
drin.
Genau, das steht schon drin.
Den Mechanismus, wie der Shardcode hineinkommt, eigentlich erkannt gehabt. Es war nur zu dem Zeitpunkt völlig unklar, was macht der eigentlich.
Ja, genau.
Es war nur klar, irgendwas passiert da und irgendwas ist sehr komisch und es liegt an den XZ-Utils, die installiert worden sind.
Ja, also das muss ich sagen, nötigt mir viel Respekt ab. Da muss man schon eine ganz schöne Ausdauer haben, dass man so tief gräbt für so eine Sache und nicht, wie du gerade gesagt hast, einfach mal einen Bug-Report machen. Ne? Ihr habt eine Performance-Regression. Besonders, weil es ja ein Testing-System, da kann das ja passieren. Und das ist einfach dafür da, dass man sagt, ich könnte Feedback geben. Dann macht man das vielleicht auch und gräbt nicht so tief. Also, wie habe ich das schon gelesen? Also freie Software ist ja immer auch free as a beer. Also das ganze Internet schuldet ihm jetzt ein Bier dafür, dass er das entdeckt hat und auch so viel verhindert hat an der Stelle, dass diese Backdoor ja durch Zufall gerade entdeckt wurde. Ne? Also wirklich ein glücklicher Zufall, muss man ja sagen. Genau. Aber da sind ja noch andere Zufälle davor gekommen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass ja ein gewisser Zeitdruck war, dass man diese Backdoor auch ausrollt.
Ich habe das im Nachhinein mitbekommen, dass also Zeitdruck deshalb, weil, weiß ich nicht, Ubuntu 24.04 steht jetzt irgendwie an und entsprechend gibt es auch andere Release-Pläne, die da sind und es ist Druck auf die Maintainer dieser Distribution ausgeübt worden, weil die neue XZ-Utils-Version vorgeblich besonders tolle neue Feature hat, dass man das noch unbedingt mit in diesen Release-Train reinbringen wollte. Mhm. Das ist der Zeitdruck, der sicherlich da war. Und ich habe gelesen natürlich, dass in den entsprechenden Bug-Trackern der Distribution Druck ausgeübt worden ist, dass sie doch bitte die neueste Version von XZ-Utils einsetzen sollten in den nächsten größeren Release. Genau.
Und da tauchen auch wieder diese Accounts auf, die vorher Druck gemacht haben, zum Teil auf der Mailingliste für das Projekt. Genau, das ist. Und es gab noch eine weitere Art von Druck in die andere Richtung, und zwar ein Zeitdruck für Leute, die diese Backdoor erzeugt haben, weil in der Zeit ist nämlich ein Patch aufgetaucht bei Systemd, der die XZ-Library entfernt. Da gibt's nämlich so ein Patch und ein Projekt, um die 100.000 Abhängigkeiten von Systemd ein bisschen zu verschlanken, auch in Hinsicht, dass es ja viel sicherer ist, wenn man nicht so viele Abhängigkeiten haben. Und es war wohl so, dass der auch, also ich weiß nicht, ob er schon gemerged war, aber dass alle das gut fanden und dass der in Zukunft oder vielleicht ein bisschen noch aufpoliert auch gemerged werden wurde, dass man solche Sachen entfernt. Und libxz oder liblmza war halt dabei, auch auf der Entfernung zu sein. Das heißt, es gab einen gewissen Zeitdruck nach diesen 2 Jahren oder 3 Jahren, die man dafür gemacht hat, dass man das noch aus der Tür kriegt mit einem Release. Und Debian-Releases sind ja auch sehr lange, also verweilen sehr lange in so einer stabilen Dauer, bis wieder was kommt. Das heißt, da wäre das Zeitfenster dann wahrscheinlich sehr groß gewesen, wie lange diese Lücke da ist, bis dann Debian vielleicht auch auf Systemd umsteigt, ohne diese Abhängigkeit, wo dann die Lücke automatisch geschlossen wäre. Also da gab es auch nochmal Zeitdruck in beide Richtungen. Genau, es gab den Druck, nehmt das doch mal auf, ne? Die nächste Version steht vor der Tür, ist alles viel besser, ne? Und gleichzeitig hatten wohl die ein bisschen Druck, die Lücke gemacht haben. Und es wird, und es ist natürlich auch reine Spekulation, an der Stelle auch gesagt, dass wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, das auch besser gewesen wäre, dass das nicht so aufgefallen ist mit dem Performance-Verlust. Weil sie haben die Lücke auch vorher nochmal verbessert, also die Backdoor. Es gibt ja dieses Programm Valgrind, mit dem man so ein Programm instrumentieren kann und dann der so bestimmte Dinge rausfindet, das eigentlich auch so gegen Buffer-Overflows und Performance-Messung und out of, also alles so mögliche, was im C, C++-Feld an Fehlern auftreten kann, was man dann zur Laufzeit mitkriegt. Und da gab es auch Probleme mit, also mit der XZ-Version, die die Backdoor hatte. Das war die 5.6.0 und dann kam eine 5.6.1, wo dieser Jiatan halt auch ein paar Sachen gefixt haben, dass Valgrind nicht mehr aufschreit. Ne? Also man hat da auch noch dran gefeilt. Sie hat zwar prinzipiell funktioniert, das Ding hat aber Warnungen ausgegeben und dann hat er das nochmal so gemacht, dass es weniger Warnungen gab. Von daher, wer weiß, was passiert wäre, wenn da noch ein bisschen mehr Zeit gewesen wäre, um das noch zu polieren. Man weiß es nicht.
Genau, wir haben, glaube ich, vor, weiß ich nicht, irgendwann hinter Log4Shell haben wir beide zusammen mit Lisa schon mal einen Podcast gemeinsam aufgenommen, bei dem ich auch auf OSS Fuzz verwiesen habe, also so einen Fuzzing-Service, den Google Open-Source-Projekten zur Verfügung stellt, um die Bibliotheken, in dem Fall, bei dem ich da beteiligt gewesen bin, Commons Compress, mit irgendwelchen Byte-Arrays zu bewerfen, um herauszufinden, was passiert denn, wenn ich denen sowas als Archiv mitgebe. Und die XZ-Utils nutzen ebenfalls eigentlich OSS-Fuzz. Und das hat wohl auch angeschlagen, so dass bestimmte Tests erstmal abgeschaltet worden sind durch Pull-Request von Jia, um dafür zu sorgen, dass das nicht als Fehler tatsächlich so offensichtlich auffällt, dass hier irgendwas komisch läuft.
Ja, und er hat auch irgendwo mal noch Patches eingereicht, damit diese iPhone-Funktionalität noch besser funktioniert, was ja gar nichts damit zu tun hat, sondern nur damit seine Lücke, also seine Backdoor nicht so leicht entdeckt werden kann.
Ne? Genau, so. Damit sein Patch plausibler aussah.
Genau, also das ist alles schon ganz gut. Genau, und dann ist es rausgekommen und die Panik war groß. Besonders, weil das war natürlich das Osterwochenende. Wahrscheinlich haben sich auch viele Leute auch darauf gefreut, da vielleicht mal frei zu haben oder mit ihrer Familie unterwegs zu sein. Und dann großes Rückrollen war angesagt für viele Distributionen, die dann das alles rückwärts machen. Wieder auf eine alte Version gehen mussten. Hat das bei MacPorts mitgekriegt. Das kam natürlich noch oft darauf. Da hat man sich entschieden, was ich sehr riskant fand oder finde, auch erstmal drauf zu bleiben, weil ja dieses Shell-Skript nur zieht, wenn du auf einem Linux-System bist und ich glaube dann speziell wurde auch auf Fedora und Debian, also überall, wo man
das nutzen kann. Ich glaube, es hat geschaut, ob du ein Debian oder Paket oder ein RPM baust.
Ach so, ja,
also RPM, nur in solchen Fällen, genau.
Genau, und aber auch x86 und so, dass das für den Mac jetzt keine Relevanz hat. Diese iFunk-Funktionalität gibt's auch nicht, weil Mac nutzt nicht die glibc, sondern eigene glibc. Also von daher ist das sehr plausibel, dass das nicht funktioniert und nicht eingebaut wird. Aber irgendwie bleibt so ein ungutes Gefühl, weil ja auch noch nicht alles analysiert ist. Aber gut, hat man sich dazu entschieden. Ich war nicht dabei bei der Entscheidung oder hatte da nicht viel mitzureden, aber schon interessant. Andere sind trotzdem zurückgerollt, auch wenn man sagen könnte, ja, das betrifft euch nicht. Also ARM-Distribution für Linux oder was weiß ich was. Genau, und Debian hat seine gesamte Bildstruktur für das Testing-System abgerissen und neu aufgebaut.
Weil sicher ist sicher.
Sicher ist, ja, genau, man weiß es halt nicht, ne? Aber das ist auch viel Arbeit. Und das ist dann schön an Ostern. Wer weiß, wie viele Leute auch von Debian so abhängig sind, auch von Debian Testing. Man weiß es nicht. Genau. So, hatten wir ganz viel Glück gehabt. Ne? Wer weiß, wo noch so solche Sachen alles lauern, weil diese Situation, und damit kommen wir jetzt vielleicht mal zu dem zweiten Teil. Für Open Source Maintainer, das ist ja wahrscheinlich nicht der einzige, das hatten wir schon am Anfang kurz erwähnt, der vielleicht in so einer Situation ist, wo man sagt, ja, das ist der einzige, der wird nicht bezahlt. Er hat selber wohl auch geschrieben, dass er psychische Probleme hat. Wir wissen jetzt nicht, ob die von seiner Maintainer-Arbeit herrühren oder nicht. Das kann natürlich ganz andere Gründe haben. Wir kennen den ja nicht irgendwie privat oder so. Aber das hört man ja öfter und man hat auf jeden Fall auch schon Leute mitgekriegt, die einen Burnout durch ihre Maintainer-Situation haben, weil da so viel Arbeit ist. Ne?
Und vielleicht plausibel.
Genau. Ne? Und es spielt jetzt auch keine Rolle, ob es daherkommt oder von woanders. In der Situation ist ist er ja trotzdem noch der Maintainer gewesen. Und dann können wir jetzt mal vielleicht darüber, wie gesagt, sprechen, wie das so ist, wenn man Maintainer ist in einer Situation, wo man vielleicht der einzige Maintainer ist und was dann so passiert. Ich weiß nicht, hast du da vielleicht Erlebnisberichte?
In verschiedenen Richtungen. Also das eine ist natürlich, viele von den Leuten, die Open Source machen, machen das ja, also heute vielleicht aus anderen Gründen als früher. Ich mache Open Source seit fast 30 Jahren inzwischen und das ist ganz viel Hobby und ich will mal Dinge ausprobieren gewesen und vielleicht kann jemand das brauchen, was ich hier gemacht habe. Und irgendwann freut man sich, wenn andere Leute mitmachen, dass man nicht eben nur in so einem stillen Kämmerlein für sich irgendwas hinentwickelt, sondern eigentlich macht es mehr Spaß, wenn man mit mehreren Leuten zusammen entwickelt und Feedback für das bekommt, was man gemacht hat und einfach als Team zusammenarbeitet. Das ist das, was ich eben schätze bei den Projekten, die ich bei Apache habe. Aber es gibt eben Dinge, für die interessiert sich außer dir niemand. Und dann bist du eben zwangsläufig der Einzige, der daran arbeitet. Oder irgendwann haben sich vielleicht außer dir auch noch andere Leute dafür interessiert. Aber ja, jetzt tut's das, was sie wollten. Und jetzt geht man einfach wieder, weil es gibt keinen Grund mehr, warum man daran sich weiter beteiligen sollte. Und im Fall von XTet-Utils, ich glaube, Lasse ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eigentlich der Originalautor von praktisch allem Quelltext, der da ist. Er hat also diesen Algorithmus rausgeholt, im Endeffekt aus dem 7-Zip-Umfeld und verfügbar gemacht auch für andere Dinge. Und Kommandozeilen-Tooling und das XZ-Format als solches hat er definiert, wenn ich das richtig verstehe. Er hat eine Menge Arbeit reingesteckt, aber das ist jetzt im Prinzip auch mal fertig. Und da braucht man jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu maintainen. Hin und wieder kommt mal jemand vorbei, aber eigentlich habe ich für das gar keine Zeit mehr vorgesehen, weil es ist ja eigentlich fertig. Und dann ist es eher so lästig, da nochmal was tun zu müssen, möglicherweise. Also selbst wenn ich nicht noch zusätzlich unter anderen Belastungen leiden sollte. Also ich kenne das aus der eigenen Richtung. Für XML-Unit habe ich eben schon mal angesprochen. Da habe ich auch jemanden, der die AssertJ, das ist ein Test-Framework oder ein Assertions-Framework für Java, die XML-Unit-Integration damit beigetragen hat. Dem habe ich nach dem dritten Pull-Request Schreibrecht auf dem Repository gegeben, weil das sah okay aus, was er gemacht hat und es war vernünftig und ich bin davon ausgegangen, dass ich das schon mitkriegen werde, wenn er da irgendwelche komischen Dinge tut. Also mir selber vertraut, dass ich das wohl irgendwie auf die Reihe bekommen werde. Aber ich hielt es für völlig normal, dass ich das tue, weil es auch die normale Vorgehensweise in vielen Open-Source-Projekten ist, grundsätzlich mal das Beste zu erwarten von Menschen, die vorbeikommen und zu vertrauen darin, dass da niemand irgendwas Böses möchte. Und wenn es technisch okay aussieht und wenn die Kommunikation soweit in Ordnung ist, dann tut's das. Genauso kenne ich das eben auch aus der anderen Richtung, dass ich zu Open-Source-Projekten beigetragen habe und anschließend selber in eine Co-Maintainer- oder Maintainer-Rolle geraten bin. Bei XML-Unit war das beispielsweise so, als diesem einen Beispiel. Ich habe irgendwann 2006 oder sowas meine ersten Patches abgeliefert und war dann plötzlich Eigentümer des Projekts bei SourceForge. Kennt heute niemand mehr.
Sowas wie GitHub, aber in alt.
Genau, alt passt zu mir. Okay, und aber auch in anderen Ecken, wo ich dann auch weiß, eigentlich hätte der Maintainer nicht genug über mich gewusst und trotzdem ist mir das Vertrauen geschenkt worden, jetzt Co-Maintainer zu werden, dass ich das in anderen Projekten auch erlebt habe, ist insofern eigentlich ein normaler Vorgang. Da taucht jemand auf, der kümmert sich, sieht technisch vernünftig aus, was die Person da macht und dann vertraue ich darauf, dass die auch weiterhin keinen Unsinn treiben wird. Und vertraue mir selber ein Stück weit, dass ich das schon alles im Blick behalten werde, was da passiert. Und gerade in so einem Fall, wie wir den hier haben, wo der Angriff ja nur so halb im Quelltextbaum auftaucht, nämlich in Form irgendwelcher Testarchive und der zweite Teil des Angriffs überhaupt erst außerhalb vom Quelltextbaum passiert, wird es nochmal extra schwierig mitzubekommen, dass da vielleicht gerade was komisch gelaufen ist.
Ja, vielleicht könntest du ja gleich nochmal über so einen Release-Prozess erzählen, ja, weil klar. Da ist das. Vielleicht noch als kleiner Einwurf. vielleicht mal meine Perspektive aus meiner Open-Source-Aktivität. Ich habe angefangen, aus reinem Egoismus Patches zu liefern, weil ich brauchte Software in höheren Versionen oder Software, die noch nicht da gebundelt waren, Backports. Und ich hätte das halt gerne über den Package Manager dann gepflegt gehabt, anstatt immer irgendwie Quellen runterladen, hier konfigurieren, sonst wie. Also weniger Aufwand. Hab das dann gemacht. Hab dann diverse Sachen sozusagen gepflegt, aber nur als über Pull Requests, also nicht ohne Schreibrechte. Und dann kommt man irgendwann ja, ach komm, ne? Also so ist ja sowieso dein Paket. Ne? Dann kriegst du auch Schreibrechte da drauf. Was beim Package Manager jetzt besonders ist, diese ganzen Rezepte, um die Sachen zu bauen, die liegen halt in einem Repo. Theoretisch könnte ich jetzt jedes der 30.000 Pakete ungefähr, die wir dann pflegen im MacPorts, auch verändern. Ne? Also das ist auch interessant. Aber genau, wenn man jetzt sieht, 30.000 Pakete und vielleicht 20 aktive Leute, ne? Und wahrscheinlich nochmal 50, die zwar Schreibrechte haben, aber sich seit Ewigkeit nichts mehr getan hat, weil man sich auch gar nicht persönlich kennt, weiß man auch gar nicht, sind die noch aktiv, machen die noch was, aber hätten trotzdem noch Schreibrechte. Das überrollt einen dann auch. Ich kann zum Beispiel natürlich nicht, wenn ich jetzt, also einfaches Beispiel, ich paketiere Go, das ist jetzt kein kleines Projekt, wenn ein neues Release kommt, da kann ich nicht selber den Review davon machen, was jetzt alles neu reinkommt. Das geht bei kleinen Sachen. Oder wenn man nur eine einzige Sache macht, kann man das vielleicht leisten, aber das ist eigentlich eine Vollzeitarbeit. Also vertraue ich da drauf, okay, Go Upstream ist jetzt gepflegt von hauptsächlich von Google und sonst wie, ist eine große Organisation dahinter, die jetzt wahrscheinlich nichts Schlechtes will im Sinne von, wir bauen da einen Backdoor ein. Also von Google kann man ja halten, was man will, was die sonst noch machen, aber dass sie da sowas einbauen, ist eher unwahrscheinlich. Und dann sagt man, ja, der testet das erstmal, Bildprozess, sonst wie funktioniert danach alles noch mit unseren Sachen. Also ist ja auch wieder ein bisschen gepatcht. Also wir installieren dann halt zum Beispiel nach OpLocal und nicht nach UserBin und sowas, ne? Aber es sind ja Kleinigkeiten, wie wir das verändern. Funktioniert alles noch und dann wird das übernommen, ohne dass ich da mir den Quellcode immer angucken kann. Da gibt es eine ganz nette Geschichte, ein Paket, ich glaube, das war Parallel, hat das mal der Maintainer reingeschrieben, also irgend so ein Kommentar sozusagen noch so, wer das hier liest, ne, der guckt auch wirklich rein beim Upgrade. Das ist natürlich niemandem aufgefallen. Das hat er so mal als Test gemacht, ob er da irgendwie eine Rückmeldung bekommen hat. Also die genaue Botschaft weiß ich mal, man sollte sie jetzt halt zurückmelden. Ja, also die ganz wenige Downstream-Distributionen haben das aber überhaupt bemerkt, weil das ist halt, da ist halt ein Vertrauensverhältnis da. Und wie du sagtest, man geht dann von dem Guten aus, dass die Leute mit einem guten Willen da reingehen. Und ist auch ganz froh, dass sich Leute beteiligen. Ne? Als ich dazu gekommen bin, waren auch Leute froh, dass da kümmert sich jetzt einer mehr darum. Ne? Also natürlich ist man froh, wenn da Arbeit abgenommen wird. Und ja, das kenne ich so auch. Ne? Also ich bin auch froh, dass noch Leute dazugekommen sind. Bei uns gibt's, also bei MacPorts gibt es das Motel, das ein Single-Maintainer ist oder mehrere. Und dann kann man auch sagen, sozusagen, man ist bereit für das Open-Maintainer-Modell. Da können andere Leute dann selbstständig Sachen machen, wenn es um Kleinigkeiten geht. Wobei, was Kleinigkeit ist, gar nicht so 100% definiert ist. Aber da können dann Leute auch was committen dazu. Weil was ist, ist irgendein Patch-Release rausgekommen, Patch-Level, dann machen die selbstständig das Update. Ne? Und da arbeite ich mit Leuten dann zusammen in einer Form, die ich keine Ahnung habe. Ich habe ein GitHub-Handle von denen, wo dann sonst nichts steht. Ich weiß nicht, ist das ein Mann, ist das eine Frau? Ist das, wo kommen die her, ne? Also welche Nationalität, wo wohnen die, wie alt sind die, ich weiß gar nichts, ich sehe nur das, was die halt an Patches so reinbringen oder mal auf einer Mailingliste schreiben, ne? Aber mehr weiß man davon nicht, das ist schon, wenn man sich das mal überlegt, schon ein sehr zerbrechliches Gebilde, was wir da aufgebaut haben.
Offensichtlich. Also wir hätten es wahrscheinlich vorher nicht unbedingt erwartet, dass das so ist, weil ja. Wir vertrauen erstmal darauf, dass die Leute das Beste tun wollen und dass, wie du sagst, in dem Fall im Open-Maintainer-Modell gar nicht klar geregelt ist, was die Kleinigkeit ist. Wir vertrauen darauf, dass die Leute gesunden Menschenverstand walten lassen. führt offensichtlich dazu, dass man verwundbar wird, dass man angreifbar wird für Leute, die eben nicht guten Willens sind. Und ja, das tut auch ein Stück weit weh für die Open-Source-Entwicklung grundsätzlich. Jetzt muss ich mir dreimal Gedanken machen, ob ich jemandem Schreibrechte gebe. In einem Fall, wo ich zum Co-Maintainer geworden bin, ist es ein Plugin für den Nginx, das OpenID Connect implementiert, also wo offensichtlich Security-Relevanz mit dran steckt. Ich kann dem Maintainer, dem ursprünglichen oder auch weiterhin Mit-Maintainer Hans, da nur dankbar sein für das Vertrauen, das er mir entgegengebracht hat. Ist fragwürdig, dass er das heute nochmal so ohne weiteres tun würde nach den Ereignissen.
Ja, genau, also schwieriges Gebilde. Aber es gibt ja Strukturen da. Also bei mir im Projekt sind die Strukturen sehr lose dabei. Du bist aber auch bei Apache unterwegs, in der Apache Software Foundation. Und wir hatten ja vorhin gesagt, dass es war nur in dem Release drin, also die Backdoor ist ja eigentlich nur in dem Release ein Tarball drin und nur zum ganz kleinen Teil im Source Repository, aber so, dass man sie nicht entdecken kann, weil sie in einem kaputten Archiv drin ist, dass erst irgendwie speziell gepatcht werden muss und das ist, passiert ja alles außerhalb. Also wenn ich ein Release mache für ein neues Paket, dann mache ich das einfach. So, keine, das ist ja minimalste Strukturen. Alle müssen dann darauf vertrauen, dass ich keine bösen Absichten habe und da noch einen Patch reingebracht habe. Aber bei Apache ist das ein bisschen anders, ne? Also da kannst du vielleicht mal erzählen, wie so da so ein Release abläuft. Und vielleicht mal, würde mich interessieren, hättet ihr das bemerkt, dass, also, dass sich das unterscheidet von dem, was da drin ist und, also wenn im Release drin ist und in dem Source Code und dann vielleicht nochmal nachgeguckt. Wie läuft das bei euch?
Okay, muss ich ein Stückchen weit ausholen. Release-Prozess für die, das, was du beschreibst von MacPorts, ist halt ja eigentlich fast der Default-Release-Prozess für Open-Source-Projekte, die man so bei GitHub findet. Wenn ich ein XML-Unit-Release baue, dann baue ich einmal lokal und veröffentliche den Krempel und da guckt nie irgendjemand anderer mit drauf, weil ich bin ja der Maintainer und das ist auch das, was offensichtlich für XZ-Utils das Default-Verfahren gewesen ist. Einer von den Maintainern baut und veröffentlicht, in dem Fall bei GitHub, die Releases und das ist es. Bei der Apache Software Foundation ist es so, dass offizielle Releases eines Apache-Projektes erst dann entstehen, wenn nach einer Abstimmung mindestens drei Mitglieder des Project Management Committees gesagt haben, ja, das ist ein gutes Release, das wollen wir tatsächlich veröffentlichen. Und es gibt auch hier keine festen Regeln, wie mache ich das, wie prüfe ich denn, dass ein Release tatsächlich okay ist. Es gibt so ein paar Dinge, von denen ist zumindest festgelegt, dass sie passieren sollen. Also ein Release muss mit PGP signiert werden und wenn ich da abstimme, dann wird von mir schon erwartet, dass ich mindestens mal geguckt habe, ob die PGP-Signatur passt. Also ob wirklich derjenige, der das Release machen wollte, auch die entsprechenden Release-Archive, die erzeugt worden sind, erzeugt hat. Aber in den meisten Projekten ist es so, dass mindestens einer von den Leuten, die da drauf gucken, im Zweifel eher alle, das wäre so meine Hoffnung, auch reingucken in die Pakete und zumindest in die Quelltext-Pakete. Bei Apache gibt es eigentlich keine Binary-Releases, da gibt es nur Quelltext-Releases, der Rest sind Convenience-Binaries und keine offiziellen Releases, da kann man jetzt Haare spalten. Bei den Binär-Releases in einem Kontext, wo das wirklich eins zu eins den Quelltexten entsprechen sollte, was für die Java-Projekte beispielsweise gilt, ja, dann lädst du halt das Archiv runter, packst es lokal aus und diffst das gegen dein Git-Repository für das entsprechende Tag. Und das tue ich auch, wenn ich für einen Release abstimme. Und in einem solchen Fall hätte ich gesehen, das Skript ist nicht das gleiche wie das, was wir eingecheckt haben. Das funktioniert nicht so gut bei Projekten, weil oder in Sprachen, wie du das, glaube ich, sehr gut beschrieben hast, warum das in C-Projekten häufig nicht exakt mit dem übereinstimmt, was im Repository liegt. Da muss man anders herangehen. Eine Möglichkeit, wie man herangehen kann, ist, ich baue selber ein Release und vergleiche, ob die Skripte, die dabei rauskommen, die gleichen sind wie die, die in diesem anderen Tarball oder ZIP-Archiv drin sind, gewesen sind. Oder man hat tatsächlich extrem viel Mühe hineingesteckt, repeatable Builds hinzubekommen. Repeatable Builds heißt im Endeffekt, wenn ich das Release baue und jemand anderer baut auch ein Release auf seiner eigenen Maschine, dann müsste das Ergebnis Byte für Byte identisch sein in beiden Fällen. Und in dem Fall brauche ich nicht mal Diffs über Quelltextbäume zu machen, sondern nur noch die Archive miteinander vergleichen. Das ist aber bei ganz vielen Projekten nicht der Fall. In keinem der Projekte, in denen ich selber bei Apache drin stecke, ist es der Fall, dass es wirklich repeatable Builds gibt, weil man dafür eine Menge tun muss, damit Builds eben aufs Byte identisch sind. Man muss dafür sorgen, dass in Archiven die richtigen Zeitstempel drinstecken, und zwar so, dass sie unabhängig davon sind, auf welcher Festplatte, in welcher Zeitzone ein Repository ausgecheckt worden ist, als das Ganze gebaut worden ist. Da gibt es ganz viele komplizierte Dinge, über die man nachdenken muss. Aber Repeatable Builds ist sicherlich was, was helfen würde. Ich weiß, dass die Tomcat-Community Repeatable Builds baut, und also dort wird es dann auch einfacher zu sehen, ist das wirklich das, was lokal auf meiner Maschine auch passieren würde. Wir haben hier also zum einen ein zwingendes Mehraugensystem, wenn man so will. Also mindestens mal drei Leute, die gesagt haben, ja, das ist okay. Mhm. Und nur einer davon kann derjenige gewesen sein, der versucht hat, ein Release mit irgendeiner Hintertür zu veröffentlichen. Und hoffentlich Prozesse, dass Leute nicht einfach nur Blanko plus eins Mails schicken, sondern auch reingucken, ob das Ganze passt. Und insofern hätte ich die Hoffnung, dass in den Apache-Projekten, die ich kenne, bei denen ich beobachtet habe, wie Release-Prozesse stattfinden, das aufgefallen wäre und das bemerkt worden wäre.
Okay, das hört sich schon mal ganz gut an. Da habe ich direkt eine Anschlussfrage, aber was passiert denn jetzt in so einem Fall, wenn sowas entdeckt wird? Also es hört sich nach total viel Arbeit an, und jetzt müsst ihr so eine Art Emergency Release rausbringen, weil sowas aufgefallen ist, weil ihr das vielleicht eine Abhängigkeit auf so ein Projekt habt, was bei euch irgendwie mit drin ist. Kann man sich ja vorstellen, dass sowas wäre. Dann kann das ja nicht Tage, Wochen dauern, bis alle Leute ihr okay gegeben. Also vielleicht kann es, ich weiß es nicht, aber das wäre ja ungünstig, wenn dann alle Leute ihr okay geben müssten und dafür eine Woche brauchen und das dann nicht gefixt wird. Gibt es da irgendein Verfahren, was dann offiziell angewendet wird, oder macht man mal dann die Ausnahme von dem,
was ihr tut? Es gibt so ein Standard-Zeitfenster tatsächlich für die Abstimmung. Mhm. Die eigentlich für die komplette ESF geltenden Regeln sind, so eine Abstimmung dauert 72 Stunden, mhm, und du brauchst drei Menschen, die plus eins gesagt haben, also römische Abstimmung mit plus und minus eins, Daumen hoch oder Daumen runter. Und mehr Leute, die plus eins als minus eins gesagt haben, das kommt noch dazu, also drei plus eins reichen nicht. Und tatsächlich wird dieser Prozess in dieser Form zumindest in gewissem Umfang eingehalten, auch in irgendwelchen Emergency Releases. Tatsächlich, ich habe bei dem einen oder anderen CVE bin ich beteiligt gewesen, auch als Release Manager in Apache Ant und bei Commons Compress. Es gibt private Mailinglisten, unter denen man sich schon mal austauscht und sagt, hier gibt's das. Also ohnehin, die Sicherheitslücke wird in der Regel nicht öffentlich bekannt gemacht. Bei so einem Fall, wo ich Abhängigkeiten habe und die Sicherheitslücke schon bekannt war, ist es natürlich schwieriger. Aber nehmen wir erstmal den einfacheren Fall vielleicht. Jemand hat eine Sicherheitslücke in meinem Code gefunden und die Welt weiß noch nicht, dass die Sicherheitslücke da ist, dann können wir das Release schon mal vorbereiten und im privaten Kreise schon mal darüber abgestimmt haben, so dass im Endeffekt auch die drei Tage viel früher loslaufen, als dass der öffentliche Release-Voting-Prozess startet. Weil in dem Moment, wo ein Release-Vote startet, gucken vielleicht noch mehr Leute drauf und irgendjemand sieht, dass du irgendwas geändert hast, was nicht in den Release-Notes offensichtlich drin steht, also den vorläufigen Release-Notes. Und damit könnten Informationen zu der Sicherheitslücke unabsichtlich herauskommen. Was man dann macht, ist, man kürzt auch die Abstimmung ab. Sobald die dritte plus eins angekommen ist, sagt man, okay, fertig. Und dann geht das Release raus und dann veröffentlichen wir auch, warum das Ganze schneller passiert ist. In so einem Fall, wo man Abhängigkeiten aktualisieren muss, dann dauert es halt so lange, bis drei plus einsen da sind. Also da wird man dann auch eher abkürzen. Nur ist es hier eben so, dass man weniger Zeit hat, weil das Wissen um die Sicherheitslücke schon öffentlich ist.
Ja, also das stelle ich mir auch einfach vor, in Anführungszeichen einfach, wenn man so sagt, es ist vorher bekannt und dann sind die drei plus eins wahrscheinlich, weil schon so viel auf der privaten Mailingliste passiert ist oder welche Kommunikationskanäle, nicht öffentliche Kommunikationskanäle ihr auch nutzt, ja schon alles abgestimmt ist und dann kommt ja nur der Formale und dann können wahrscheinlich innerhalb sagen wir, wenn es die Abstimmung losgeht, wahrscheinlich innerhalb einer Minute alle plus eins sagen, weil alle schon vorher Bescheid wissen.
Wenn alle so genug sein, sind und nah genug bei Zeitzonen zusammen.
Ja, ja, ich sag's im Idealfall, ne? Mhm. Aber dann geht das ja ganz einfach. Aber ich stelle mir jetzt sowas vor, auch gar nicht so Abhängigkeit, aber dann tritt was auf. Also, das ist ja auch üblich in anderen Open-Source-Projekten, dass dieses Open bezieht sich ja oft nicht auf den Security-Prozess. Wenn man Sicherheitslücken gemeldet kriegt, ne, dann macht man ja meistens auch aus, wie geht man damit um? Die meisten wollen sagen, okay, die jeweiligen Sicherheitsforscherinnen, die das gemeldet haben, die wollen ja auch immer gerne sagen, ich möchte das veröffentlichen, ne, ein bisschen Fame, damit ihr Marktwert steigert. Meistens, ne? Ist ja auch okay, dass man dann ausmacht, ja, dann und dann, ne, also man macht halt also das sogenannte Prinzip Responsible Disclosure, die melden das, man hat ein bisschen Zeit, das zu fixen und zu releasen und danach kann der oder die Sicherheitsforscherin das dann auch veröffentlichen, ne? Das kennt man ja. Aber ich stelle mir jetzt sowas vor, das kommt dann raus, weil irgendeiner das ausgenutzt hat, also es wurde schon beobachtet, ne? Also ich glaube, bei Log4Shell war das ja so, dass man gesehen hat, dass diese Lücke ausgenutzt wurde auf irgendwelchen Minecraft-Servern oder so, dann ist die Lücke bekannt und was vielleicht auch schon, wie sie auszunutzen ist. Und es gibt keinen Melder in der Form, wo man dann noch ausmacht, wir brauchen jetzt ein Responsible Disclosure. Was passiert dann? Könnte man dann so noch schneller das irgendwie beschleunigen? Weil dann gibt's ja diese private Kommunikation vorher gar nicht, ne? Genau. Wo man sagen kann, wir haben uns schon abgestimmt.
Also im Kontext Apache Software Foundation gibt es auch einen wohl definierten Prozess, wie mit Security Incidents umgegangen wird, wie man das eigentlich tun würde, wenn sowas wie Responsible Disclosure genutzt wird, wo eben auch ganz klar viele, viele Handreichungen durch Leute, die in dem Security Team der Apache Software Foundation sitzen, gegeben werden. Das sind Leute, deren Job das ist, sich auch um Security zu kümmern. Also ihr Job außerhalb der Apache Software Foundation, die einfach ihre Expertise hier einbringen und den nutzt du und der ist wirklich gut definiert und man weiß, was man tun soll. Im Kontext von Log4Shell war das, glaube ich, so, dass wir ja nicht nur von einer Sicherheitslücke reden, sondern gar mehreren, die hintereinander weg in kurzer Zeit gefunden worden sind, weil Sicherheitsforscher nach der ersten Lücke mal richtig reingeguckt haben und noch ein paar andere gefunden hat. Und bei der einen oder anderen davon ist es so gewesen, dass irgendjemand bei Twitter veröffentlichen musste, dass er gerade eine Sicherheitslücke gemeldet hat und im Prinzip dabei geleakt hat, wie man die Sicherheitslücke ausnutzt. Und solche Dinge gibt es halt auch immer wieder. Es sind auch nur Menschen, die Fehler machen oder Idioten, wie auch immer das gerade in dem Fall gewesen sein mag, kann ich gar nicht so genau beurteilen. Auch da ist formal der Prozess eingehalten worden. Also es wird weiterhin abgestimmt und sobald du drei Leute zusammen hast, geht's. Und dass es gerade Weihnachten war, glaube ich, hat auch nicht unbedingt geholfen bei Log4Shell. Aber auch da wird nicht davon abgesehen, dass wir mehr Augen als nur die des einen Release-Managers haben wollen, um ein Release rauszugeben. Mhm. Da geht dann auch Gründlichkeit über Schnelligkeit an der Stelle. Also vielleicht die positive Seite dessen, ich habe vor Jahren öfter mal in Open-Source-Communities gehört, dass die Apache Software Foundation so träge und langsam ist und dass es alles überhaupt keinen Spaß macht, da Dinge zu tun, weil es da so viele Regeln gibt. Es gibt eben auch Dinge, in denen ist es total super, Regeln zu haben und nicht immer alles ganz schnell zu machen.
Ja, interessant. Kann ich anschließen, wie sind denn die Regeln bei McPauls? Da gibt's einer der wenigen Bereiche ist Security. Da gibt es auch eine private Kommunikationskanäle, ne, für solche Sachen, aber da es keinen Release-Prozess gibt, gibt es sowas wie ein Maintainer-Override bei Sicherheitslücken. Ne, ich könnte jetzt, wenn der Maintainer von einem anderen Paket nicht reagiert, den Patch einspielen oder das Update machen dafür, ohne dass ich irgendwie eine Zustimmung bräuchte. Das kann bei uns jeder machen für solche Sachen. Das ist natürlich ein Risiko bewirkt, ne, dass man damit was einschmuggelt, aber sowas fällt dann relativ schnell auf. Also wenn jemand committet für ein Paket von jemand anders, das fällt dann auf. Da gucken die Leute normalerweise dann auch rein, okay, was ist denn da passiert? Und passiert eigentlich nur bei, wenn Sicherheitslücken sind, dann geht's. Und vielleicht das Zweite, was da interessant ist, ist jetzt so ein bisschen Einwerbung, wo man manchmal auch Package Manager benutzen sollte. Wenn jetzt sowas wie bei Log4Shell passiert, dass kein Release rauskommt, wir als Downstream-Maintainer können ja auch selber Patches einspielen oder Dinge patchen und das releasen mit einem Patch, der diese Sicherheitslücke schließt, bevor überhaupt ein Upstream-Release gibt. Ne? Und ich meine, dieses Package Manager, das OpenSSH jetzt auch XSet benutzt hat, war ja auch von den Distributionen, was reingepatcht ist und nicht im Standard. Also da können, und das passiert sogar relativ häufig, dass Security-Patches in den Downstream schon schneller drin sind mit einem Patch-Version, wo nur dieses Lücke gemacht wird und gar kein neues Release, sondern nur eine Lücke, die aufgetaucht ist, gepatcht wird, als eigentlich im Upstream, wenn dann Release-Prozess ist, weil er vielleicht ein bisschen gründlicher ist wie bei Apache oder weil bei manchen Projekten manchmal so Einzelgänger oder was heißt Einzelgänger, aber Projekte, die nicht viele Maintainer haben, die sind dann vielleicht auch nicht erreichbar. Also ist Urlaub, ist Wochenende und dann taucht was auf und die Leute gucken da gar nicht rein. Ne? Das kann ja durchaus passieren. Also ich weiß von Fällen, wo das so passiert ist.
Völlig ne? klar.
Ne? Wo dann da erstmal nichts passiert und Leute dann irgendwie nach 2 Wochen sich melden, oh, ich war offline. Ich habe digital Detox gemacht in meinem Urlaub und dann ganz verwundert sind, was alles passiert ist.
Was bei Single-Maintainer-Projekten natürlich umso häufiger passieren.
Ja, durfte, natürlich.
Die eben Single Point of Failure oder
genau.
Single Point of Absence in dem Fall wären.
Genau, an der Stelle ist es manchmal ganz gut, wenn man einen Package Manager benutzt.
Ich weiß nicht, MacPorts ist möglicherweise auf der Liste derer, die man dann informieren würde, auch mit drauf. Es ist durchaus nicht unüblich, wenn du an einem Patch arbeitest im Kontext von einem Apache-Projekt, dass du auch die Maintainer von anderen Projekten schon mal kontaktierst und denen sagst, hier kommt jetzt was und vielleicht sogar den Patch mit denen schon teilst und dass das eben auch an Downstream-Distributoren geht. Auch natürlich, um ein abgestimmtes Release zu haben, da ist die Koordination sowieso wichtig und notwendig, dass eben nicht in dem Moment, wo ich sage, hier gibt's mein neues FU-XYZ-Release, alle Leute, die Distribution und Paketmanager nutzen, darauf warten müssen, dass dieses neue Release da ist und dass das irgendwie klar ist. Das kann auch möglichst zeitnah in den Distributionen.
Ja, also solche Koordinationen gibt's tagtäglich. Ich bin nicht in dem Bones auf, also das ist bei uns natürlich auch nur ein eingeschränkter Kreis, auf Zugriff haben. Also wenn du 80 Leuten das schickst, dann liegt das wahrscheinlich auch viel schneller, als das lieb ist. Ja. Das ist ein kleiner Kreis. Ich bin nicht dabei, aber das gibt's. Also das haben wir, dass sich da sind, ich weiß nicht, wie diese Liste heißt, die du da gerade erwähnt hast, aber die da sind halt ein Personenkreis von allen möglichen Linux-Distributionen drauf und MacPorts und ich glaube Brew, also der andere Package Manager für den Mac und wahrscheinlich sowas wie Nix, so übergreifende oder Chocolate auf Windows und ähnliche, die Pakete bereitstellen und jetzt, wo es nicht nur noch reine Hobbyprojekte sind oder die schon lange bestehen, dass da sich koordiniert wird, wenn man da Software hat, die von allen möglichen Leuten benutzt wird und überall nochmal paketiert wird in einer extra Form. Ne? Ja, das stimmt. Und das ist auch ganz gut so, weil sonst der eine release den Patch, weil jeder weiß, wie die Lücke wahrscheinlich auszunutzen ist und alle anderen müssen dann in Blut, Schweiß und Tränen schnell hinterherziehen, eigene Releases zu bauen. Das funktioniert nicht. Ja, ganz interessanter Einblick. So, und was lernen wir jetzt daraus? Also, sollten denn die Konsequenzen davon sein, dass wir jetzt das entdeckt haben? Also, ich stelle mir das so vor, also wir hatten Log4Shell erwähnt, da gab es ganz viele Konsequenzen in Sachen, was alles in der Supply Chain zu tun ist, ne? Also jetzt haben wir alle Tools installiert, die uns warnen, wenn eine unserer Dependencies vielleicht eine bekannte Sicherheitslücke hat und dann vielleicht den Build kaputt macht. Du hast gerade erwähnt, Releases sollten signiert sein vielleicht. Es gibt ja auch dieses Salsa-Framework, was sozusagen diese ganze Kette von vorne bis hinten betrachtet. Da wird auch ganz viel mit Signaturen gearbeitet. Da ist schon einiges passiert. Meine ich jedenfalls wahrgenommen zu haben, dass man ein bisschen mehr darauf achtet, aber was muss denn jetzt noch passieren? Weil ich sage mal so, Tools hätten das nicht entdeckt. Gerade. Also keine Code-Scanner nicht oder so. Egal, was jetzt gesagt wird, also jetzt erkennen die Leute das wahrscheinlich, weil sie ihr Tool speziell dafür ausrüsten können für sowas, ne? Aber auch nur genau das. Also Tools hätten es nicht entdeckt. eine Signatur für das Tarball hätte auch nichts genutzt. Der Jintan, ich weiß gar nicht, ob sogar signiert war.
Das ist signiert.
Das ist sogar signiert.
Das ist mit Gias Schlüssel signiert.
Genau.
Mit also Gias Schlüssel, was auch immer. Also
ja.
Große Anführungsstriche in der Luft.
Genau.
Der Schlüssel ist.
Also diese ganzen Maßnahmen, die da so drin sind, soweit ich die jetzt überblicke, hätten gesagt, da hätte überhaupt nichts genutzt.
Ich glaube, das trifft für vieles zu, was man sich jetzt gerade überlegen kann. Also ich habe auch immer wieder gelesen, dass man müsse die Open-Source-Maintainer nur bezahlen und dann würde sowas nicht mehr passieren. Ich denke, in dem Kontext müssten wir uns die Frage stellen, hätte das irgendwas geändert? Wenn jemand, der sagt, ich bin gerade aus irgendwelchen Gründen gar nicht in der Lage, Maintainer zu sein, wenn wir dem Geld gegeben hätten, dann wäre es ja auch nicht, wäre dadurch möglicherweise gar nicht besser in der Lage gewesen zu maintainen, wenn es gesundheitliche Gründe sind beispielsweise.
Ich glaube, es will auch gar nicht jeder Geld dafür bekommen. Also wenn du hast gesagt, du hast das als Hobby gemacht. Ich mache solche Dinge auch als Hobby. Ich will dafür gar nicht bezahlt werden und eine Verantwortung dafür bekommen.
Das geht mir ganz genauso. Und hinzu kommt eben, dass ein weiterer Aspekt, der da heißt, gut, bei sowas wie XZ-Utils, das ist eigentlich fertig. So hin und wieder kann man noch irgendwo eine Kleinigkeit oder es gibt mal einen Bugfix, den man machen möchte. Und auch bei vielen, vielen anderen von diesen alten Projekten, auf denen ganz viele Abhängigkeiten aufbauen, da muss gar nichts getan werden. Also da ist Maintenance nichts, was wirklich einen Vollzeitjob ausfüllen könnte. Und ist die Frage, warum sollte man, für was würde man die Leute bezahlen? Also das ist, ich habe überhaupt nichts dagegen, Leute zu bezahlen. Das will ich überhaupt nicht sagen, ganz im Gegenteil. Ich kann auch jeden verstehen, der als Open-Source-Entwickler gerne auch finanziell entlohnt werden möchte für das, was er da tut. Mein Antrieb ist es nicht, deshalb mache ich nicht Open-Source. Aber ich glaube, es würde das Problem auch nicht lösen. Also zumindest nicht in allen Projekten und in diesem konkreten Fall genauso wenig wie im Fall von Log4Shell vor 3 Jahren oder wann es gewesen ist. Ich glaube, dass das einen Unterschied gemacht hätte, weil die Leute, die daran arbeiten, alle in Lohn und Brot stehen dafür, dass sie Software entwickeln. Nur vielleicht nicht unbedingt Log4J.
Ja, ich weiß es gar nicht, ne? Also ob das damals was genutzt hätte, weil ach, es gibt ja verschiedene Ursachen. Bei Log4Shell könnte man jetzt zynisch sagen, das ist der Feature Creep, ne? Also warum ist da ein Interpreter drin? War die Ursache und gar nicht, dass die vielleicht keine Zeit hatten oder nicht. Also auch wenn sie dafür bezahlt werden, wäre vielleicht dieses Feature trotzdem drin gewesen, weil irgendjemand das mal gebraucht hat, ne? Genauso kann man mit Geld wahrscheinlich nicht verhindern, dass sich jemand das Vertrauen erschleicht. Also wenn die Personen, die jetzt dahinter stehen, haben ja auch scheinbar, so wie ich das überblickt habe, auch erst gute Patches beigetragen.
Ne? Also völlig valide Patches über einen Zeitraum von Jahren.
Ja, also von daher, da nützt es auch nicht, wenn ich dafür bezahlt bin und vielleicht keine psychischen Probleme habe und mich viel darum kümmern kann, dass ich nicht trotzdem andere Personen, die gut mitarbeiten, nicht auch einlade dazu. Ne? Also da müssten wir das Open-Source-System ja schon irgendwie so diesem ursprünglichen Geist berauben, ne, dass alle mitarbeiten können. Ne? Das wäre ja dann, weiß ich nicht, das ist dann vielleicht so. Es gibt ja manche Leute, die sagen, dass die machen das Open Source, aber Patches sind nicht willkommen. Ne? Habe ich schon öfter mal jetzt gesehen.
Das ist dann Source Available oder
sowas. Ja, es ist trotzdem gar nicht eine andere Lizenz oder so. Sie könnten das machen, aber der Maintainer, die Maintainer nehmen nichts an. Und zwar aus Selbstschutz. Und sagen, ich kann das einfach nicht. Ne? So als einzelne Person das handeln oder sonst wie. Oder ich will die Verantwortung nicht. Und ich entwickle das so für mich. Patches nehme ich auch gar nicht erst an. Schreib das groß drüber. Wer es nehmen will, kann es nehmen. Ist eine Open-Source-Lizenz, könnte es forken und vielleicht das anders aufziehen. Aber sowas gibt's ja. Also weiß ich gar nicht, wie man dieses ich erschleiche mir Vertrauen überhaupt hätte verhindern können.
Genau, ich bin da ähnlich ratlos wie du. Ja. Ich möchte auch gar nicht davon ablassen, den Menschen zu vertrauen, die Patches bei meinen Projekten einliefern. Ich möchte nicht bei jedem Pull-Request darüber nachdenken, ob das jemand sein könnte, der gerade einen Social Engineering-Angriff auf mich vorbereitet und in x Jahren dann, wenn er mein Vertrauen genug gewonnen hat, ausnutzt, um irgendwas Böses zu tun. Deshalb mache ich das nicht. Deshalb, dann würde ich aufhören wollen, Open Source zu entwickeln, wenn ich mit einem solchen Gedanken daran gehen würde.
Ist dann vielleicht diese Einstellung, mit der du da dran gegangen bist, mit der ich auch da dran gegangen bin und mit der ganz viele Leute wahrscheinlich auch noch da dran gehen, ist uns das alles entwachsen? Ist das so groß geworden? Also wenn wir sagen, wir sind Hobby-Leute und freuen uns, wenn andere das damit tun. Und heutzutage läuft die komplette digitale Welt auf solchen Säulen. Da gibt's ja schön den schönen XKCD-Comic, wo ne, hier das riesige Schloss da drauf gebaut wird aus Klötzen und irgendwo so ein ganz kleines, unstabiles Teil, wo dann dran steht hier von einsamen Maintainer in, ich weiß nicht wo, seit Jahren für kein Geld und keinen Dank schon wird das betreut oder so, sinngemäß. Verlinken wir, glaube ich, in den Shownotes, ist ganz witzig.
Stimmt.
Dass das uns einfach zu groß geworden ist, das ganze System, dass das uns aus unseren Hobbyhänden entwachsen ist, oder?
Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe keine echte Antwort darauf. Das, was ich dir sagen kann, ist, dass sich Open Source aus Sicht des Maintainers heute völlig anders anfühlt als vor 20 Jahren. Alleine deshalb, weil die Verbreitung von Dingen, die auf dem aufbauen, was du da gemacht hast, so viel größer geworden ist, als das früher war. Vor 20 Jahren waren meine User, in Anführungsstrichen, Leute, die selber in der Lage gewesen wären, einen Patch zu liefern, wenn sie einen Fehler finden. Und die haben das dann auch getan. Die haben gesagt, ich habe hier einen Bug gefunden und damit kannst du den fixen. Heute bekomme ich ein Ticket, das sagt, ich habe hier einen Fehler und schon beim Versuch, überhaupt mit den Leuten in die Kommunikation zu kommen, was muss ich denn tun, um den Fehler zu reproduzieren, scheitert es häufig, weil das demjenigen, der den Fehler öffnet, zu viel Arbeit ist, zu kooperieren beim Fixen des Fehlers. Also da ist es, glaube ich, so, dass sich auch die Erwartungshaltung an Open Source Maintainer deutlich verändert hat, was sich auch ein Stück weit in diesem Begriff der Supply Chain widerspiegelt, weil die Lieferkette impliziert für mich eigentlich, dass ich einen Lieferanten habe, den ich dafür entlohne, dass er mir was liefert. Und das ist genau nicht das, was bei den Open Source Projekten passiert, sondern wir bauen einfach auf der Arbeit anderer Leute auf, die aber vollkommen altruistisch zum Teil einfach nur so geleistet haben und die nie versprochen haben, dass sie das weiter maintainen werden.
Ja.
Und ich habe keine Antwort. Ich kann nur sagen, es fühlt sich ohnehin irgendwie anders an, als es mal war.
Ja, stimmt.
Nostalgie. Leider. Tut mir leid.
Ne, ich kann das voll nachvollziehen. Ich habe so einen Wandel auch mitbekommen. Also die Ansprüche der Leute ist anders. Und das, wo ich sehr zwiespältig bin, man will es den Leuten ja auch einfach machen, zu partizipieren. Also nimmt man Tools, die leicht zugänglich sind. Ne? Ich denke daran, dass bei uns, dass wir auf GitHub gewechselt sind, aus unseren eigenen Hosting-Lösungen mit Track. Wenn du das vielleicht noch kennst, so ein integriertes Bug-Tracker, Source-Code-Verwaltungssystem. Keine Usability-Freude oder so. Aber man merkt, desto zugänglicher das System ist wie bei GitHub, desto mehr kriegt man, also desto mehr Noise wird erzeugt mit Leuten, die dann Tickets stellen, Bugs aufmachen und so und nicht bereit sind zu kommunizieren. Während man das bei dem Tool, was nicht zugänglich war, dann auch Leute, die sich da durchgearbeitet haben, dann auch eher so Leute waren, ja, und ich kann ja auch schon mal, hier sind die Schritte zum Reproduzieren. Oder ich habe sogar einen Patch dafür geschrieben, ne? Dass man, also weil die Hürde so hoch ist, dass Leute, die da auf tiefer eintauchen können, dann auch nur solche Tools nutzen. Und wenn man zugänglich macht, was ja eigentlich schön ist, dass man sagt, wir öffnen das für mehr, die beitragen können, desto mehr Noise kommt rein. Also so ist meine Beobachtung jetzt für besonders in dem Fall, wo wir von Track auf GitHub gewechselt sind, dass das so ein bisschen passiert ist. Oder sagst du, früher waren Dinge auch umständlich. Aber vor 20 Jahren oder so, da war das wahrscheinlich auch alles nicht so zugänglich wie heute. Ne? Ich weiß ja, dass Apache-Projekte auch zum Teil auf GitHub sind. Oder mindestens ein GitHub-Mirror, wo man auch
Mirror
genau. Ja, aber wo auch Bugs oder Tickets oder sonst wie reinkommen, auch wenn es nicht der offizielle Werk ist. Aber die dann ja auch irgendwie wahrgenommen werden.
Das ist ja auch alles gut und richtig. Also ja. Es ist ja, um Gottes Willen, vor 20 Jahren waren wir, glaube ich, noch bei CVS. Das für viele Leute ist Git ja schon schwierig zu bedienen, also zumindest außerhalb von grafischen Benutzeroberflächen ist, wobei wahrscheinlich ist CVS damals einfacher zu bedienen gewesen, als die Git-Kommandozeile heute.
Aber nur bis streichen die Datei gesperrt war und keiner sie mehr entlocken konnte.
Bei CVS gibt es kein Sperren.
Achso, oder welches
doch,
war das?
Doch, es gibt schon.
CVS war es schon, ne?
Auch, aber der Default war das nicht zu tun.
Okay.
Das ist, aber ja, aber wir kommen auf Themen, die gerade eher in alte Männer unterhalten sich hineinläuft oder so. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, grundsätzlich, um zurückzukommen, ich glaube, dass viel von den Strukturen, die wir haben, dazu führt, dass wir in ganz viel Softwareabhängigkeiten haben, die sich darauf verlassen, dass irgendjemand sich um das Ding kümmert, von dem ich da abhängig bin. Aber die Leute wissen nicht mal, dass du davon abhängig bist. Also jemand, der eine Bibliothek bei GitHub zur Verfügung stellt, erfährt im Zweifel nie, welche anderen Bibliotheken denn diese benutzen oder welche anderen Softwareprodukte das mitnutzen. Also das XML-Unit habe ich eben als Beispiel angeführt, dass das in Spring Boot Testing drin ist, weiß ich auch eher zufällig, als dass jemand mal zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, wir schließen das da jetzt mit ein. Und hin und wieder bekomme ich das mal mit, dass jemand sagt, oh, könntest du jetzt den Patch noch machen und Release machen, dann kommt das noch in das nächste Spring Release mit rein. Also auch so ein Druck, den ich nicht als Druck empfinde an der Stelle, zumal die Leute auch mit einem Nein umgehen können. Aber auch das ist eben durchaus normal, dass jemand sagt, okay, diesen Fix, den brauche ich jetzt aber. Könntest du da mal ein neues Release machen? Und so habe ich damals eben auch die Diskussion auf der XZ-Mailingliste, ohne in die Texte reingeguckt zu haben, wirklich tiefer empfunden.
Ja, genau. Also manchmal erfährt man das ja auch erst, weil man woanders was kaputt gemacht hat, dann sich Leute melden. Und dann
erfährt man,
ja, ihr habt auch die Abhängigkeit. Ja, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage über eine Idee. Deine Meinung zu dieser Idee. Du hast so erwähnt, und das ist ja auch so, dass ganz viele Projekte sozusagen ausentwickelt sind und wenig Pflege bedürfen. Aber gut, muss ich vielleicht an neuere Technologien anpassen, an Betriebssystem-Updates, an Hardware-Updates. Vielleicht wird auch nochmal eine Sicherheitslücke gefunden. Also muss jetzt keine Backdoor sein, sondern es kann ja auch eine normale Sicherheitslücke sein. Aber sonst, die brauchen eigentlich keine Vollzeit-Maintenance mehr. Dass man Leute dafür eigentlich gar nicht bezahlen kann, was sollen die denn tun? Ne? Also ich meine, den einen oder anderen mag das reizen, wenn man Vollzeit bezahlt würde und eigentlich wenig zu tun hat und vielleicht sich seinen anderen Hobbys widmen kann, aber das ist ja jetzt kein Modell, was tragen würde. Aber was ich schon mal in verschiedener Form gehört habe, ob man nicht solche Sachen zusammennehmen kann und versuchen, die dann sagt, wie so bei der Apache Software Foundation unter eine Institution zu stellen. Und da gibt's bezahlte Maintainer und die müssen sich dann halt um mehrere Projekte kümmern. Also das, na, wenn genügend da ist, ist halt auch immer was zu tun und die kann man dann bezahlen. Und die tragen dann sozusagen die, angelehnt an den Bergbau, die Ewigkeitskosten, die so entstanden sind durch das Open-Source-System. Na, dass man sagt, wir haben jetzt was und das ist dann ein regulärer Job, da können sich auch Leute dann drauf vielleicht auch bewerben, die auch Bock auf sowas haben. Na, und nicht, wir bürden das irgendeinem Maintainer auf, diese Kosten, die ja sozusagen dadurch entstehen, dass diese Softwareprojekte sind und die Kosten auch noch, haben ja die anderen noch nicht mal er und er müsste die übernehmen, sondern dass man das sozusagen sagt, okay, wir versuchen das auf eine Basis zu stellen, die so ein bisschen, naja, zwar auch gemeinnützig ist, aber wo dann auch nicht sowas passiert. Wir haben nur noch einen Maintainer und wenn er im Urlaub ist oder das kein Bock mehr auf das Projekt ist, ist alles weg, sondern für so kritische Sachen, das muss jetzt nicht jedes Softwareprojekt, was jemals auf GitHub gestellt sein, gestellt wurde, mit umfassen, aber sowas gibt ja ganz viel kleine kritische Software, die seit Ewigkeiten existiert, die man braucht, dass man da sowas vielleicht mal sammeln könnte unter einem Dach.
Hat natürlich auch einen gewissen anderen psychologischen Effekt noch für den Maintainer, den bisherigen sozusagen. Also nimmt mir da jemand was weg, wenn das, was ich bisher maintained habe und ich war der Meinung, ich mache das gut, jetzt, wenn irgendjemand an mich herantritt und sagt, sollen wir da deine Bibliothek nicht mit in diese XYZ Foundation nehmen, die dafür dann andere Leute bezahlt, um Maintenance zu übernehmen für das Ding, weil du kümmerst dich ja offensichtlich nicht mehr, ist so die subtile, der Subtext, den man dann irgendwo mitbekommt, wenn das passiert. Da könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig wird, da muss man eben aufpassen, wie das in der Kommunikation funktioniert.
Ja, da hast du recht, das ist natürlich wahrscheinlich ein Problem, weil man weiß ja bei vielen jetzt auch nicht wirklich den Status, ne? Also jetzt in dem Fall wäre er vielleicht froh gewesen und gesagt, ja, ich habe psychische Probleme gerade und kann das auch gar nicht alles und ich bin froh, dass so eine Last von mir fällt. Und andererseits kann man genauso sehen, ja, wieso wollt ihr mir das wegnehmen? Ich mache das auch gut und ich habe überhaupt keine Probleme, ne? Also man kennt die Leute ja wahrscheinlich dann auch noch nicht mehr, wenn man die anspricht.
In der Regel nicht, ne?
Ja, genau.
Vorher auch.
Ja, also eigentlich haben wir keine gute Lösung, die wir da auspacken können.
Ich bestimmt nicht, nein.
Ja, so ist das. Aber trotzdem, es war mir große Freude, mit dir darüber zu sprechen, auch über deine ganzen Erfahrungen. Auch jetzt am Schluss noch vielleicht ein bisschen in Nostalgie schwelgen, wie früher alles besser war. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es jetzt so lange mit uns ausgehalten haben. Wenn ihr noch Bemerkungen dazu habt oder Ideen, dann schreibt uns das gerne. Genauso wie auch Feedback allgemein zu unserem Podcast. Könnt ihr an security-podcast@innoq.com schreiben. Das ist auch nochmal dann in den Shownotes verlinkt, die Adresse. Da verlinken wir euch auch ganz viele Informationen über die Backdoor selbst, was wir jetzt nicht auf der Tonspur so gut erklären können. Also Blogposts und Artikel über die technischen Details, die bis jetzt bekannt sind, und auch so eine Zeitleiste, wo man dann auch die ganzen Nachrichten nachlesen kann, also den Verlauf mit den Nachrichten und den Commits und Patches, die da alle passiert sind. Das verlinken wir euch alles in den Shownotes. Da können die technisch oder auch anderweitig Interessierten dann gerne nochmal nachschauen. Und dann würde ich sagen, ist genug für heute. Wir sind jetzt auch schon über anderthalb Stunden dran. Vielen Dank, Stefan.
Sehr gerne.
Bis bald.